Der VfL Bochum hatte ein dramatisches Saisonfinale. Erst Rang 16, das heißt Relegation daher. Und was da passiert ist, 3:0, 0:3. Das habt ihr alle mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass wir jetzt darüber sprechen können, hier im Rasenfunk Royal. Und das tun wir mit Annalena Orlowski. Jetzt geht's los.
Der Rasenfunk Royal.
Ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Annalena, schön, dass du da bist, hi.
Hi, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
Ja, und wie viel Günther Koch, ich pack das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, steckte in dir in den letzten Tagen?
120% ungefähr. Also bis zu dem Punkt, als ich tatsächlich verweigert habe, das Elfmeterschießen zu gucken. Also, weil ich packe es nicht mehr. Ja.
Aber wie hast du das dann gemacht?
Also, ich habe den Ton angelassen und habe mich umgedreht. Ich konnte nicht mehr. Ich war so fertig. Ich habe wirklich, also, und da bin ich tatsächlich, also zum ersten Elfmeter bin ich rausgegangen. Und habe den Ton laut gemacht und habe gedacht, ich kann nicht gucken, ich kann einfach nicht hingucken. Und dann fiel der und da dachte ich dann noch, ich hatte es irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, wer anfängt, weil ich da schon irgendwie völlig verzweifelt irgendwie durch die Wohnung gerannt bin, weil ich nicht mehr sitzen konnte vor lauter Aufregung. Und hatte es irgendwie nicht so und dachte, ja, siehst du, und jetzt liegen wir schon hinten. Und dann so, ach nee, Moment, das war gar nicht so. Das war, also ich pack das nicht mehr, war groß, auf jeden Fall.
Ja, aber es ist auch wirklich brutal, sowas im Elfmeterschießen zu entscheiden. Also klar, irgendwann braucht es eine Entscheidung, weil hätten wir jetzt noch ein drittes Spiel gehabt, dann hätte ja wieder Düsseldorf 3:0 gewonnen und dann hättet ja wieder ihr 3:0 gewonnen.
Blasphemie.
Ja, gut.
Ja, kann schon sein. Absolut richtig, ja.
Aber es ist schon wirklich heftig. Bei wie viel Prozent standen deine Hoffnungen nach dem 0:3 im Hinspiel der Relegation?
Gar nicht mehr. Also für mich war das Thema wirklich tatsächlich durch. Ich hatte gar keine Hoffnung, ich habe es wirklich überhaupt nicht erwartet. Und ich habe es auch im Spiel nicht erwartet, auch nicht, als es 1:0 fiel. Beim 2:0 bin ich, glaube ich, das erste Mal so vorgekippt und mein Freund sagte zu mir, na, hast du doch ein bisschen Hoffnung? Ich habe gesagt, nein, halt die Klappe, ich habe keine Hoffnung. Aber ja, also das war das erste Mal, dass ich dachte, oh krass, was passiert denn jetzt? Und nach dem 3:0 habe ich trotzdem noch gedacht, na ja, aber es kommen ja noch ein paar Minuten Nachspielzeit. Und wer die Saison ein bisschen verfolgt hat, weiß, die große Schwachstelle des VfL Bochum ist die Nachspielzeit. Und ich habe gedacht, na ja, dann fällt es vielleicht auch doch noch. Und ganz kurz sah es ja auch so aus, bis Losli seinen Fuß reingehalten hat und das verhindert hat und uns in die Verlängerung gerettet hat. Aber ja, und selbst dann bei den Elfmeterschießen habe ich halt gedacht, nein, bestimmt nicht. Also das ist ja dann wirklich eine Glückssache, ja. Das muss man einfach sagen. Er hat einfach Bochum Glück gehabt und Düsseldorf leider nicht. Aber ja, nein, ich war abgestiegen im Kopf.
Ja, also auch Utina, meine Güte, dieser arme junge Spieler.
Ja.
Irgendjemand ist immer der Leidtragende. Aber nach dem, was ich gehört habe, war der Umgang mit ihm sehr nett. Das ist ja sehr wichtig und schön. Und ist ja auch toll, dass auch direkt viele Polizisten und Polizistinnen mitfeiern wollten. Das waren ein bisschen irritierende Bilder, oder?
Ja, sehr befremdliche Bilder. Also das war extrem irritierend, fand ich auch. Weiß auch nicht, was das sollte, ob das wirklich dieses Übung für EM oder was auch immer das war.
Ja, es ist halt NRW.
Aber ja, es ist halt NRW, genau. Und war sehr irritierend. Aber das stimmt schon, Uchina tat mir auch fürchterlich leid. Aber, also Tune, was für ein cooler Typ, dass er sofort hingegangen ist, auch in seiner Kommunikation irgendwie hinterher und so. Also ich war sehr, sehr beeindruckt und habe gedacht, HSV nah zu früh rausgeworfen, ne? Was für ein unfassbar guter Trainer, also im Umgang mit den Spielern und so, ganz toll, fand ich. Sehr beeindruckend, Hut ab. Düsseldorf für die Saison und auch für das Durchhalten irgendwie. Und dieses Hinspiel war natürlich von denen einfach grandios. Und dann dieses bisschen Pech. Also klar freue ich mich total für uns. Also wäre ja auch verrückt, wenn nicht. Aber war schon wirklich besonders hart. Und dann eben so ein junger Spieler, ne, mit 23, der das dann verschießt irgendwie. Es tat mir auch echt leid. Also hat das so ein ganz kurz, ich bin aufgesprungen irgendwie, als es fiel und hab da gestanden und konnte gar nichts mehr sagen, ich konnte mich auch gar nicht mehr freuen, ich stand nur noch irgendwie mit vors Gesicht geschlagenen Händen vorm Fernseher und dann sagt mein Freund so, ja, herzlichen Glückwunsch, und ich so, nein, das kann nicht sein, und dann kam dieses Bild von ihm und es war sofort so ein kleiner Schmerz irgendwie, dass man dachte, ach scheiße, ey, ja, aber danach habe ich mich dann weiter gefreut, ey.
Also wir werden am Schluss auch nochmal, denke ich, über die Relegation sprechen, weil wir gehen die Saison ja so ein bisschen durch. Aber als letzte Frage jetzt, bevor wir dann reingehen in die Saison, hast du die Sorge, dass das positive Ergebnis, nämlich der Klassenerhalt, drüber über die Probleme hinwegtäuscht, die wir jetzt ja dann auch thematisieren werden?
Ja, ein bisschen. Also dass wir sind ja jetzt so mittendrin in, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und da sprechen wir dann wahrscheinlich ja gleich auch nochmal drüber. Da gab's ja auch sehr viel Fan-Unmut und auf allen Seiten irgendwie Unmut, ganz untypisch irgendwie für den VfL. Also wir haben ja die letzten Jahre immer darüber gesprochen, wie groß eben der Team-Spirit ist und alle zusammen und so. Und das ist so auseinandergebrochen in dieser Saison. Und das macht mir tatsächlich die größte Sorge. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein kleines Stückchen Zusammenrücken wieder gibt, dann über so ein Ergebnis, dass man sich einfach freut, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, der Unmut, dass jetzt eben Fabian geht und Lettau nicht und so, da gibt es jetzt so die ersten Entscheidungen, dass Patrick Fabian den VfL verlässt, was ich auf der einen Seite wirklich nachvollziehen kann, weil das hat halt nicht so funktioniert. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich total der große Verlust für den VfL. Ich meine, der ist seit einem Vierteljahrhundert in Bochum und der ist nun wirklich Bochumer. Und solche Leute zu verlieren, ist halt immer irgendwie auch tragisch. Denn wenn der nicht brennt für den Verein, wer denn dann? Also, na, und dann bleibt Lettau, der ja letzten Sommer die Aufgaben von Patrick Fabian mit übernommen hatte, als der krankheitsbedingt ausgefallen ist, der auch maßgeblich irgendwie dieses Team zusammengestellt hat, das halt nicht so gut funktioniert hat über weite Teile der Saison. Und nun bleibt der und der andere geht. Also weiß ich jetzt nicht. Vielleicht sind die Entscheidungen auch weiter und man hat irgendwie einen Trainer schon in der Hinterhand. Ich hatte jetzt irgendwie gestern Abend gelesen, es gäbe wohl zwei, die so in der näheren Auswahl oder im Gespräch oder wie auch immer sind. Und vielleicht hat einer von denen gesagt, ich finde den Lettau super und wir haben zusammen eine tolle Idee. Wäre so meine ganz große Hoffnung. Aber ja, ich weiß nicht, ob die so wahr ist. Ja.
Das ist die emotionale Ursuppe, in der alle Fußballfans schwimmen, dass man Entscheidungen sieht und einfach nur hofft, dass sie auf Logik basieren. Und dass es sehr, sehr gute Gründe dafür gibt. Stimmt ja auch manchmal, aber oft halt aber auch
oft
nicht.
Auch nicht, genau.
Ich möchte alle FCK-Fans herzlich grüßen, deren Euphorie komplett genommen wurde durch die Markus-Anfang-Verpflichtung. Ich kenne wirklich einige, die ein guter Freund von mir hat geschrieben, wie soll man diesen Verein überhaupt noch unterstützen? Und ich wusste gar nicht, was ich antworten soll. Ich habe es unbeantwortet gelassen. Und der war kurz vorher, war er noch total happy wegen Pokalfinale und Choreo und naja.
Ja, und das war so toll. Ich habe es gestern auch gesehen, habe auch gedacht, oh wei, die Armen. Also nach so einem großartigen Finale für eine Saison ja eigentlich, dann sowas, ja. Und ich meine, die hatten ja nun jetzt auch einen tollen Trainer und dann so ein Wechsel, das schmerzt dann wahrscheinlich auch besonders. Ja, und das wissen wir bei uns auch noch nicht und deswegen versuche ich mich doch bisschen zurückzuhalten.
Mit der Euphorie für die nächste Saison.
Ja.
Ich kann es sehr gut verstehen, denn die aktuelle Saison, sie war eben geprägt von Dingen, die anders waren als sonst. Und wir haben jetzt ja schon mehrfach genau diese Sendung hier aufgenommen und immer hattest du allerbeste Laune und hast eben auch, jetzt ja auch. Aber es ist schon noch ein bisschen zu spüren. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, da ist was kaputt gegangen, aber es hat gelitten. Und zwar unter anderem hat ja auch der Team Spirit gelitten, was ja auch zu dieser Relegation zum Beispiel gehört, ist, dass Manuel Riemann nicht an ihr teilgenommen hat. Und das so der erste, vermeintlich der erste Sargnagel war, der reingeschlagen wurde, nachdem man eh nur auf Rang 16 gelandet ist. Was ist dazu zu sagen? Wann hat sich das angedeutet in dieser Saison, dass es diesmal nicht die alte Mär von den 11 Freunden ist, plus Umfeld, die alle eng beieinander stehen?
Also tatsächlich habe ich es schon relativ früh gesagt. Ich fand, also wir sind natürlich erstmal irgendwie mit einem guten Gefühl in diese Saison reingestartet, weil man dachte, gut, wir haben das geschafft und War dann zwar zum Ende auch ein bisschen Drama, kleine Drama-Queen VfL Bochum, nichts mehr mit graue Maus, vor allem Drama-Queen, aber es hat dann irgendwie geklappt und alle sind irgendwie euphorisch irgendwie in die Saison gestartet und man hatte irgendwie ganz gute Laune die ersten Spieltage und auch mit Letsch gemeinsam irgendwie, ich glaube, da waren alle glücklich, der war da und der passt ja auch zum VfL, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal dann drauf auf die Entlassung und ob das nun gut oder schlecht war und dann haben sie nicht so richtig irgendwie in die Spieltage gefunden, aber da hat man immer noch gedacht am Anfang, na ja, braucht jetzt ein bisschen, Team ist irgendwie umgestellt, neue Leute da und jetzt müssen wir mal warten und die Idee, Letsch hat irgendwie umgestellt, wollte anderen Fußball spielen, ganz offensichtlich, hatte eine ganz neue Idee für den VfL und passt das jetzt oder passt das nicht? Am Anfang hat man eben gedacht, jetzt guckt man erstmal und wartet erstmal ein bisschen ab. Aber man hatte wirklich relativ zügig, finde ich, das Gefühl, dass sie da nicht zusammenkommen, so als Team. Also dieses, das fehlte so ein bisschen, dieses gemeinschaftliche Spielen. Und ich glaube, so das erste Mal, dass ich gedacht habe, irgendwie fehlt was, war so im Oktober. Und was halt, also die Randgeräusche waren so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, guck mal, man sieht es gar nicht mehr. Ich glaube, das war die letzte Saison, dass ich darüber berichtet habe, dass man bei Instagram so Stories gesehen hat, dass die zusammen im Garten grillen und sich irgendwie so treffen und so. Und das, nichts davon habe ich gesehen. Jetzt weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach weniger im Internet unterwegs war. Ich glaube aber tatsächlich, es war so. Also es hat sich nicht so eine freundschaftliche Gruppendynamik irgendwie eingestellt. Abseits hatte man das Gefühl. Und dann hat sich das vielleicht auch ein bisschen auf den Platz übertragen. Dazu kam ja auch Riemann über die ganze Saison ja schon nicht ganz einfach. Also sehr laut ist er ja immer schon gewesen und hat auch immer schon Kritik dafür bekommen. Aber es war schon von Anfang an, ich fand sehr, sehr deutlich, dass er da sehr stark stand. Und am Anfang war er noch so ein bisschen über die Zweifel erhaben, weil irgendwie 7. Spieltag, um mal so ein bisschen noch konkreter zu werden, das war das Spiel gegen Leipzig. Und da hat der Bochum dann 0-0 gespielt gegen Leipzig und da hat Riemann 2 Elfmeter gehalten. Und dann ist es natürlich so, dass man auch mit seiner Kritik immer total sparsam umgeht, wenn jemand fantastischen Fußball spielt und einen da rettet in so einer Situation. Aber es war schon irgendwie, weiß ich nicht, insgesamt kam nicht so eine Dynamik auf, fand ich. Wobei, so im Stadion und so kann man das nicht sagen. Also da war die Fans waren alle am Start, die hatten alle gute Laune, sehr, sehr lange irgendwie und fanden das alles okay, obwohl die Ergebnisse gar nicht so wahnsinnig positiv waren. Also es hat ja irgendwie bis zum 10. Spieltag gedauert, bis Bochum den ersten Dreier geholt hat, gegen Darmstadt, die in Unterzahl waren. Also es war dann noch so ein, war irgendwie, das musste dann aber auch wirklich mal sein. Und trotzdem war die Stimmung ganz gut, aber irgendwie so dieses, vielleicht hat so ein bisschen so ein leichtes Sättigungsgefühl eingesetzt. Also die erste Saison war diese, yay, wir spielen jetzt eine Saison Bundesliga. Im zweiten Jahr so, was? Wir spielen wirklich noch eine Saison? Keiner hat damit gerechnet. Und dann war es jetzt so ein kleines bisschen vielleicht auch Selbstverständlichkeit, dass man da jetzt angekommen ist und das gut läuft. Und dass man da irgendwie auch hingehört. Und bis heute denke ich halt, also ich finde natürlich, dass mein Verein in die erste Liga gehört. Aber so richtig.
Ich weiß, was du meinst. Also mir ist das aufgefallen, also der Beginn war ja erstmal ganz fürchterlich. Man ist im DFB-Pokal ausgeschieden im Elfmeterschießen in Bielefeld. Man hat gegen den VfB dieses 0-5 kassiert, wo auch einfach defensiv sehr viel nicht geklappt hat. Also das war auch verdient, eine so hohe Niederlage. Und mir ist es zum ersten Mal aufgefallen beim Dortmund-Heimspiel. Weil das war ein super Spiel, Stöger trifft zweimal Aluminium, macht noch das Tor und am Ende wird es nur ein 1-1. Das war sowieso dann im Grunde das Saisonthema schon vorweggenommen, dass es nur ein Unentschieden werden würde, weil man irgendwie immer noch ein Tor kassiert. Und ich habe das auch an mir selber gemerkt, dass ich mir gedacht habe, da haben sie Punkte liegen lassen. Weil man sich so dran gewöhnt hat, dass die Heimspiele gegen Dortmund, die Heimspiele gegen Bayern, ja, da ist auch mal 0-7 dabei, war auch in diesem Jahr mit dabei. Aber vor allem gegen Dortmund hat man sich dran gewöhnt, dass man was holt, dass man eigentlich sehr gut ist. Und den Eindruck hatte ich dann auch bei dem ganzen Umfeld so ein bisschen. Und das hat für mich auch erklärt, warum, obwohl es so lange gedauert hat mit dem ersten Sieg, es ja man fast so ein bisschen so genügsam durch die Liga durchgegangen ist. Weil man, vielleicht hatte man auch das Vertrauen, naja, wir drehen das irgendwie in unseren Heimspielen noch. Und
ja.
Das hat aber halt dann gefehlt dieses Jahr irgendwann. Und als das dann klar wurde, dann war Panik da. Und dann gab es auch sehr viel Unmut. Und ich hatte auch den Eindruck, wenn wir schon bei Thomas Letsch sind, dass die Leute es gut fanden, dass er was probiert hat, aber sehr, sehr schnell wieder zurück wollten zum komplett Alten. Zu dem, was man kennt. Langer Ball, Riemann, komm, lass uns diese Hybrid-5-4er-Kette, das wollen wir nicht sehen. Und Außenverteidiger, am liebsten wollen wir wieder unsere Alten, so wie wir es immer hatten. Und da war mein Eindruck schon, dass er sowohl mit den Journalistinnen und Journalisten als auch mit der Öffentlichkeit generell immer wieder so in die Diskussion gehen musste. Und ich finde dafür, dass Thomas Letsch das ja in seiner Amtszeit bis zu diesem Zeitpunkt hin alles immer wunderbar hinbekommen hat und man ja auch gesehen hat, er hält nicht stur an was fest, sondern er wird schon zurückdrehen, wenn er erkennt, es passt nicht, hat mich das ein bisschen gewundert, wie kritisch das gesehen wurde. Auch Auswechslungen, das wurde ja bis zuletzt, wurden seine Auswechslungen kritisiert. Man kann auch sagen, dass er etwas zu defensiv ausgewechselt hat, das sagst du aber halt immer ergebnisgetrieben, weil halt das Gegentor irgendwann in der Nachspielzeit gefallen ist. Und dann kann man sich die Frage stellen, wann wäre dieses Gegentor gefallen, wenn er nicht defensiv gewechselt hätte. Also vielleicht hat er es nur weiter nach hinten verschoben. Sehr, sehr schwierige Diskussion. Aber auch die Diskussion rund um Thomas Letsch haben mich ein bisschen erstaunt. Ich habe das auch hier im Rasenfunk ja öfter gesagt. Und ehrlicherweise weiß ich bis heute noch nicht, was man jetzt eigentlich mit Blick auf seine Person mit dieser Saison anfangen soll. Weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, ich habe das stimmt total, dass dieses, dass es da total viel Kritik gab und alle so schnell zurück wollten. Ich auch so ein bisschen, weil man sich gedacht hat, okay, das, was du da planst, die Idee ist total gut, aber das scheint vielleicht doch auch eine Nummer zu groß zu sein für den VfL. Und wenn das zu groß ist, wäre es dann nicht besser, wir setzen auf Altbewährtes, weil wichtig ist ja am Ende, dass wir die Liga erhalten. Mhm. Also für mich war das schon nach den ersten Spieltagen so, dass ich gedacht habe, aber was ist denn unser Ziel? Also das Ziel ist doch jetzt, wir wollen jetzt mal nicht ganz groß und wahnsinnig werden und glauben, dass wir irgendwo im Mittelfeld landen, sondern unser Ziel muss doch immer noch sein, irgendwie erstmal den, also der Klassenerhalt, der muss halt sicher sein. Und wenn der sicher ist, dann können wir auch darüber reden, irgendwie, was wir so machen wollen und was wir so ausprobieren können. Und für mich war es auch ein bisschen zu lange dieses, nee, ist doch alles eigentlich gut. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich hab's schon auch ein kleines bisschen verstanden, weil die haben ja gar nicht schlecht Fußball gespielt, oft. Also es war wirklich ja ganz viel so blöde Momente. Nachspielzeit blöd, noch ein Tor gefallen, Schiedsrichterentscheidung. Schiedsrichter war überhaupt gar kein Bochum, also kein Schiedsrichter war Groß Bochum mal diese Saison. Ja, das ist ja dann darin gegipfelt, dass sich das Bochum tatsächlich auch irgendwie, also der Verein richtig ins Gespräch gegangen ist mit dem DFB darüber, was denn da eigentlich los ist und wie das sein kann, dass so viele bei so 50-50 Entscheidungen irgendwie die nicht doch nochmal irgendwie geguckt wird und so. Und insgesamt war das dann, dass ich dachte, oh, lass uns doch erstmal auf Nummer sicher gehen und dann gehen wir halt zurück zu dem alten System und dann retten wir uns da erstmal ein bisschen die Punkte, bevor wir jetzt hier irgendwie große Ideen ausprobieren. Und erstaunlich, dass du das so anders wahrgenommen hast, weil für mich war die Wahrnehmung nämlich eher, dass Letsch in der Saison vorher, da habe ich ihn noch total gelobt in unserem letzten Rasenroyal dafür, dass er so anpassungsfähig war, dass er gesehen hat, oh, das läuft nicht gut, ich stelle um, ich mache was anders und immer wieder ausprobiert hat, wenn was nicht funktioniert hat. Und in dieser Saison hatte ich zumindest zu Beginn genau den oder auch eigentlich in die weite Teile der Saison das gegenteilige Gefühl, dass er daran festgehalten hat, obwohl es nicht funktioniert hat. Und ich habe mich total geärgert und habe gedacht, das, was er eigentlich seine Stärke ist, nämlich diese Anpassungsfähigkeit, die hat er für mich tatsächlich nicht gezeigt. Erst hat er an diesem System so krampfhaft festgehalten, dann hat er auch eben an diesem defensiven Wechseln so festgehalten. Und ich dachte, naja, aber wenn es doch jetzt sowieso schon verloren ist, dann brauchst du doch nicht defensiv wechseln, schmeiß doch offensiv rein, stimmt, was du hast. Vielleicht fällt ja noch ein Tor für uns, ja. Also wenn wir doch eh zurückliegen oder es ist irgendwie so unentschieden, was haben wir denn zu verlieren? Also wir stehen hier hinten in der Liga, wir müssen doch jetzt irgendwie gucken, dass wir mal ein paar Punkte bekommen. Und dann so einen defensiven Wechsel, ich habe es gar nicht verstanden. Und ich fand eben auch, er hat da sehr, sehr, sehr lange dran festgehalten. Und auch die Kommunikation des Vereins war sehr lange, nö, wieso, also wir sind ja total zufrieden und wir wissen auch gar nicht, woher die Kritik kommt. Ja, war jetzt ein bisschen ungünstig, aber war total toll sonst. Und da habe ich mir gedacht, Leute, und damit haben sie mich auch ein Stück weit verloren. Und wenn sie mich verloren haben, dann auch andere wahrscheinlich. Und das passt wieder zu diesem, wo ist denn dann der Teamspirit? Ja, weil wenn dann Leute von der Fahne gehen und es nicht mehr verstehen, was da eigentlich passiert oder warum, dann hilft das natürlich nicht.
Ja, also ich verstehe alles, was du sagst. Also den Eindruck, den ich hatte schon früh in der Saison, war, dass sich Thomas Letsch logischerweise was im Sommer überlegt hat. Und das hat nicht funktioniert, aber für mich war der Kern des Bochumer Spiels und der Kern ist, bring Asano und Stöger in interessanten Zonen an den Ball. Das hat immer funktioniert und auch deswegen hat Kevin Stöger so herausragende Stats. Also der war, stand 33. Ja. Spieler auf Platz 6 mit den meisten Torschussvorlagen. Bei den Tacklings war er auf Platz 3, also Stöger auch defensiv ja ein sehr, sehr guter Spieler, das vergisst man fast immer. Manuel Riemann hat mit weitem, riesenweitem Abstand, hatte die meiste Progressive Passing Distance, weil er halt immer derjenige war, der den Ball zu den beiden nach vorne gespielt hat. Und weil das ja aber alle Gegner wissen, ist schon die Herausforderung, so zu spielen, dass man das hinbekommt. Und ich fand eben, diese Grundlagen waren immer da. Ich fand, am Anfang war noch, es war zwar schon Gewöhnungseffekt zu sehen, die Stimmung war aber gut. Wir haben doch am 7. Spieltag, habe ich noch Christoph Biermann hier gehabt, der hat gesagt, die Stimmung war noch nie so gut. Das war nach einem 0:0 zu Hause gegen Leipzig, nee, auswärts in Leipzig, Entschuldigung, das waren die zwei gehaltenen Strafen.
Das waren die, ja, genau.
Genau. Und dann schien es ja auch alles wieder so an seinen Platz zu fallen, weil man hatte zwar diese Ausreißerspiele mit dabei, 0:5 gegen Stuttgart, das 0:7 gegen Bayern, das man sich offenbar immer holen muss, aber dann ging es ja los. Dann hattest du zwar diesen mal wieder Punktverlust gegen Mainz in der Nachspielzeit, dieses 2:2, aber dann in Darmstadt gewonnen, zu Hause gegen Köln. Klar, du hättest auch gewinnen können, hast unentschieden gespielt, aber mein Eindruck war dann, da kam ja dann so ein Stretch von 5 Spielen, in dem man ungeschlagen war. Da hat man, das hat sich zwar manchmal angefühlt wie eine Niederlage, weil eben hinten raus noch Tore gefallen sind, aber mein Eindruck war, ja, jetzt ist, glaube ich, der VfL wieder da, wo er sich wohlfühlt. Ja. Wenn jetzt noch die überraschenden Heimsiege gegen Top-Teams dazukommen, dann wird das so wie in der letzten Saison, und zu diesem Zeitpunkt waren andere Teams spielerisch so schlecht, dass ich mir dachte, naja gut, also ja, aber da habe ich natürlich auch den unemotionaleren Blick von außen.
Nee, aber tatsächlich, ich habe mir vor, als ich mir Gedanken gemacht habe, worüber wir so sprechen wollen, da hatte ich mir, also ich habe mir zwar tatsächlich so zwischen der Saison auch immer mal so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich dachte, na, wenn wir irgendwie drin, vielleicht machen wir es ja normal hier mit dem Rasenfunk, ist ja gar nicht schlecht, wenn man sich immer schon mal zwischendurch Gedanken gemacht hat. Und da hatte ich mir irgendwo auf einem kleinen Klebezettel notiert, November bis Februar mit so einem Smiley-Gesicht irgendwie. Weil das so, da war irgendwie so okay. Also man dümpelte so, es war mal so und es ging mal so aus und es ging mal so aus, aber irgendwie war es okay. Und das war auch ein bisschen das, was man halt eben vielleicht erwartet hat, dass man jetzt keine überragende Wahnsinnssaison spielt, aber dass man sich da irgendwie so drin hält und dass das jetzt nicht immer wahnsinnig gut und nicht immer wahnsinnig schlecht ist. Das war irgendwie okay. Und das ging halt gut bis zum Bayern-Spiel, ne? Also, was auch immer da passiert ist im Anschluss, das war ja wirklich verrückt. Also, ja.
Also kurz, um den Saisonverlauf für alle nochmal vor die Augen zu holen. Der VfL lag nur 5-mal auf Rang 16 in der ganzen Saison, einmal auf Rang 17 und am allerersten Spieltag auf Rang 18. Ansonsten war man eben die ganze Zeit, also 14 war eigentlich der Bochumer Platz. Irgendwann war es dann schon 15 und naja, dann wissen wir am Schluss, sollte es die 16 werden. Und der Moment, in dem alle dachten, wahrscheinlich inklusive der Bochumer, jetzt haben wir es gepackt, war eben das 3:2 gegen den FC Bayern. Wir erinnern uns, schuld sind nur die Bayern-Ultras, die Tennisbälle geworfen haben. Uli Hoeneß hat später gesagt, seine Spieler mussten 20 Minuten im Regen stehen. Unzumutbar, das ist nicht zu machen. Und deswegen, allein deswegen, hat der VfL da 3:2 gewonnen.
Genau, als hätten die Bochumer Spieler nicht 20 Minuten im Regen gestanden. Also, aber vielleicht sind die einfach abgehärtet. Ja, die macht das nicht so viel wie so teuren Bayern-Spieler. Ich weiß es nicht.
Ist wie, wenn du so einen Cybertruck hast, der rostet auch schneller als andere Autos, gerade weil er so teuer ist.
Ja, aber das ist das, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Ne? Da war meine erste Assoziation dazu, wo ich dachte, naja, komm, also das ist echt schön geredet.
Gut,
aber
wir müssen jetzt nicht über den...
Nein, die haben ihre eigenen Probleme.
Die Rationalität von Uli Hoeneß Aussagen müssen wir hier jetzt nicht diskutieren, weil ansonsten dauert das jetzt hier noch ein paar Stunden. Sie ist oft nicht vorhanden. Aber ich meine, dass etwas passiert ist, ist klar. Danach dann in Gladbach 2:5 verloren, zu Hause gegen Leipzig dieses 1:4, das hat sehr wehgetan von der Art und Weise. Aber hast du schon irgendeinen Erklärungsansatz, wie das passieren könnte? Weil es dauert dann, das war 22. Spieltag, es dauert bis zum 31. Spieltag, bis man wieder gewinnt. Und das war schon so, dass man sich gedacht hat, ja, Gott sei Dank habt ihr jetzt noch gewonnen, vielleicht schafft ihr es jetzt noch. Aber man war quasi in dieser Zwischenzeit in eine Situation reingerutscht, in der dadurch, dass auch andere von hinten geschoben haben, in der die Notlage immer größer wurde.
Ja, keine Ahnung. Also bis heute habe ich keine Erklärung, was da der Moment war. Man war so, die Laune war so fantastisch und es war wirklich dieses, okay, jetzt haben sie sich irgendwie doch zusammengerauft, das funktioniert. Wobei man sagen muss, die Bayern waren natürlich auch nicht gut an dem Tag, das ist einfach so. Also da gehört da ja auch immer ein bisschen noch die andere Mannschaft zu, wenn man dann so ein Spiel so gewinnt. Aber nach diesem, für mich war nach diesem Mönchengladbach-Spiel, die Pressekonferenz, das hast du wahrscheinlich gar nicht mehr so im Kopf, weil das jetzt auch einfach lange her ist und du guckst unfassbar viel Fußball und ganz viele Pressekonferenzen. Aber was mir so wirklich aufgefallen ist, noch so ein Moment, den ich mir irgendwie auf meinen Notizzettel geschrieben hatte, war, wie Letsch drauf war nach diesem Mönchengladbach-Spiel. Der war richtig geknickt und der schien auch so völlig, als ob der gar keine Idee mehr hatte, was jetzt eigentlich noch zu machen ist. Und da bin ich richtig nervös geworden. Ich bin noch nicht mal nervös geworden bei diesem Mönchengladbach-Spiel, weil ich dachte, ja, das ist jetzt irgendwie, was ist denn jetzt passiert, dass wir so einen Fußball spielen? Aber da sind ja manchmal sind ja die Kleinigkeiten spielentscheidend. Und da hat Bernardo ja ganz früh dieses 1-0 geschossen, was dann aberkannt wurde, weil der Ball am Oberarm war. Und ne, manchmal ist es so ein Moment, der so ein Spiel dann entscheidet, dass sie sich gesagt haben, was, warum das jetzt? Und dann passt du nicht auf und dann kommt halt eine Mannschaft und nutzt diesen Moment und dann geht's halt nach hinten gar nicht mehr. Aber diese Zuversicht war so weg bei Letsch. Und das hat mich echt nervös gemacht, wo ich gedacht habe, warum? Also wir haben okay gespielt über diesen Winter und dann kommt ein fantastisches Spiel gegen die Bayern und jetzt kommt eine so eine Klatsche, es gibt gar keinen Grund, so desillusioniert zu sein eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und da war ich ganz verwirrt und dachte, was weiß der oder sieht der, was ich jetzt hier nicht sehe, dass dieses eine Spiel jetzt irgendwie so ein Momentum hat. Und dann war ja nach dem Spiel Riemann gelb gesperrt.
Ja.
Wegen 5 gelber Karten, was ja auch schon ein bisschen was sagt.
Weil er rausgekommen ist, um sich zu beschweren, weil Florian Neuhaus nur gelb gesehen hat in einer Grätsche gegen Kevin Stöger.
Und dann hat eben Lute im Tor gestanden. Das erste Mal seit 2009 im Tor für den VfL Bochum. Das hat halt auch nicht so richtig funktioniert, was übrigens auch also so ein bisschen dazu geführt hat, wie ich die Situation nach hinten raus bewertet habe, als klar wurde, da kommen wir dann ja später nochmal drauf, dass Riemann die Relegationsspiele nicht macht. Aber wirklich, also diese Stimmung war da so, wo ich dachte, warum? Ja, und dann kam eben der nächste Spieltag mit Leipzig irgendwie 4-1. Und da dachte ich, hä, aber was ist passiert? Ja, und dann ist das passiert, was du gesagt hast. Dann kam eine ganze Reihe ganz, ganz furchtbarer Spiele und eben die Spiele mit den etwas schwierigen Schiedsrichterentscheidungen für den VfL. Also aus VfL-Sicht einfach schwierige Schiedsrichterentscheidungen. Kam das Spiel in Freiburg, was wir 1-2 verloren haben, wo der Elfmeter nicht gegeben wurde, wo Ginter Broschinski weggerumst hat und Förster wurde in den Bauch getreten, hat keine rote Karte, also gab keine rote Karte dafür, was extrem viel Unmut ausgelöst hat. Zu dem Unmut, also diese nicht mehr Zuversicht, die Zuversicht war weg und dann kam auch noch diese Fassungslosigkeit über so Ungerechtigkeiten dazu. Und dann kam das Mainz-Spiel, da war man aber dann irgendwie doch wieder so, dass man dachte, ja, aber das gewinnen wir jetzt. Also gegen Mainz. So, jetzt drehen wir das irgendwie rum. Und da war dann wieder so eine Schiedsrichterentscheidung, obwohl man sich doch schon so lautstark beschwert hat. Also die Fernsehle war so ein bisschen, aber wir haben doch beim letzten Spiel doch schon gesagt, dass das nicht okay ist, ihr müsst da bitte hingucken. Und dann wurde der VAR nicht eingeschaltet und es gab einen Elfer und der war dann drin. Und also es war so, ja, kam irgendwie noch, zum Pech kam noch so ein Unglück dazu. Wie sagt man das nochmal? Es gibt doch so ein schönes Sprichwort. Aber auf jeden Fall war das irgendwie...
Erst hatten sie kein Glück und dann kam auch noch...
Ja, kam noch Pech dazu. So ein bisschen so fühlte sich das an. Ja, und wie du das schon gesagt hast, bis zum 31. Spieltag hat es dann gedauert. Und da waren ja zwischendurch diese Spiele... Also man wusste ja nun auch schon, wie der Saisonende aussieht. Und man wusste, die ganz schweren Spiele kommen auch noch nach hinten raus mit Leverkusen und so. Und da waren halt eben dann Spiele wie Mainz oder Köln, wo man gedacht hat, naja, aber die Punkte, die holen wir ja auf jeden Fall. Und Köln war ja dann am 28. Spieltag das Spiel, wo man dann gedacht hat, das kann doch alles überhaupt nicht mehr sein, wo wir 1-0 geführt haben bis zur 90. Minute und dann fällt das der Ausgleich irgendwie in der 90. plus ersten Minute und dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit fällt auch noch das 2-1 für Köln. Und ja, das war, da war, also waren alle völlig fassungslos. Dann gab es ja auch die Debatten um Letsch und wie man jetzt weitermacht. Ja, war komisch.
Ja, diese Konsterniertheit von Letsch nach dem 2-5. Ich meine, gegen Bayern hat er natürlich was probiert und das ist aufgegangen. Masovic auf der 6 war eine super gute Idee. Sehr, sehr guter Schachzug. Interessanterweise so ein bisschen gespiegelt, was mal Xabi Alonso gegen Julian Nagelsmanns Bayern gemacht hat mit Andrich auf 6, beziehungsweise dann der Innenverteidigung immer gegen den Ball. Aber ist egal. Ich glaube, was Thomas Letsch da gesehen hat, war, wie einfach manche Tore gefallen sind gegen Gladbach. Mhm. Weil da war ja noch ein Aberkanntes mit dabei, weil ein Verteidiger, ich glaube, Ordetz festgehalten wurde oder vielleicht war es sogar Masovic beim 3-0. Das wäre quasi, auch wenn man dieses aberkannte Tor hatte, man wäre mit 0-3 in die Halbzeit reingegangen und hätte keinerlei Chance mehr gehabt. Und so war es dann am Ende in 2-5, wo sehr viel passiert ist. Und die Art und Weise, wie die Tore gefallen sind, wäre das gewesen, wo ich mir Sorgen gemacht hätte. Und so erkläre ich mir das auch, dass Thomas Letsch dann so vorsichtig geworden ist bei Führungen. Also ich glaube, er hat gesehen, wir haben große Defensivprobleme. Ich kriege das nicht abgestellt und hat dann dementsprechend, wenn man mal in Führung lag, defensiv gewechselt, hat da mehr Leute in den Strafraum gestellt. Und das, was so ein bisschen ungerecht ist, ich verstehe alle Fans, die sagen, er hat zu defensiv gewechselt, es hat die Entlastung gefehlt. Aber Bochum ist ja nicht das Team, das dann nochmal das 2-0, das 3-0, das 4-0 macht. Das war man auch nie. Und die Tore, die dann gefallen sind, waren eigentlich auch nie so, dass man sich gedacht hat, da wusste jetzt jemand nicht, wem er zugeordnet ist oder da sind sie alle zu tief im Block gefallen und deswegen war der Rückraum frei, sondern das war halt so abgefälschter Ball oder hier fällt einfach dem Gegner fällt der lange Ball vor den Fuß, die Klärungsaktion ist nicht sauber genug, aber das liegt ja nicht an seinem Wechsel, das liegt ja einfach daran, weil die in diesen Momenten die defensive Qualität nicht da war. Und das hat aber dann, glaube ich, dann zu dieser Situation geführt, dass man vielleicht auch als Verein richtig alle Fälle davon schwimmen hat sehen, weil es gab eben dieses Gladbach-Spiel, dieses 1-4 gegen Leipzig, wo man innerhalb von 5 Minuten 3 Gegentore kassiert. Es steht ganz lange 1-1, ist völlig okay, auf einmal steht es 1-4 und man denkt sich, was ist hier los? Und dann sieht Quarteng noch rot. Dann eben dieses Freiburg-Spiel, wo man sich auch über die Schiedsrichterentscheidungen aufregt. Dieses 0-2 in Mainz, ganz harmloses Spiel, sehr wenig Chance gehabt. Vor allem das eine Team hatte Energie, das war Mainz. Und das andere hatte keines, war Bochum. Dann geht's in die Länderspielpause und alle wissen, okay, danach spielen wir gegen den Tabellen 18. und gegen den Tabellen 17. Ja, und dann haben wir halt Heimspiel gegen Darmstadt, Bochum führt 2-0, alles sieht super aus.
Ja, und wieder.
Sie schmeißen es weg, 2-2, ja. Riemann-Patz beim 2-2 sogar noch. Und dann dieses Köln-Spiel, wo ja dir auch keine Kölnerin und kein Kölner kann dir erklären, warum die das gewonnen haben. Weiß keiner. Nee. Es war einfach nur da. Und dann wurde Thomas Letsch auch entlassen. Und ich habe ja jetzt schon mehrfach gesagt, ich war kein Fan dieser Entlassung, auch wenn ich verstehe, es gibt immer Gründe für eine Entlassung, du kannst es immer verargumentieren. Aber das war doch alles so freakig, was da passiert ist. Das, also ich, bis heute, Wochen später, kann ich dir keinen Erklärungsansatz bieten. Und das ist ja auch quasi das größte, dein Aspekt, den du mitgebracht hast, 70 Minuten Fußball, dann 25 Minuten Leiden. Das war quasi, ich habe jetzt beschrieben, und da gibt es jetzt noch ein paar weitere Spiele, die habe ich jetzt noch nicht genannt, wie sich das geäußert hat. Aber das ist ja eigentlich das ganz große Fragezeichen, warum das in dieser Saison so war. Und ich verstehe, dass man dann als Fan sagt, der hat einfach zu defensiv gewechselt, weil man möchte einfach einen Grund dafür haben. Aber ich als jemand, der vielleicht emotional nicht so drin hängt, ich habe 31 Spiele gesehen von Bochum. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es daran lag. Und das ist aber eigentlich eine schlechte Nachricht.
Ja, das ist eine ganz schlechte Nachricht.
Aber ja. Ich sehe es einfach nicht. Es tut mir leid. Ich weiß, dass das eine naheliegende Erklärung wäre. Und in einzelnen Spielen war es auch so, dass man zu tief gestanden war, dem Gegner zu viel Ballbesitz gegeben hat. Aber andererseits, Bochum ist ja auch kein Ballbesitzteam. Also es gibt natürlich Spieler, die können das, aber die können jetzt auch nicht einfach mit 80% Ballbesitz dann die letzte Viertelstunde runterspielen. Das geht halt nicht. Und wenn du tief stehst, kannst du immerhin Stöger, Asane und so weiter tief schicken mit schnellen Umschaltfußball. Also ich kann es dir bis heute nicht erklären, aber letztlich muss man ja sagen, deswegen musste Thomas Letsch gehen, oder?
Ja, ich denke schon. Ich glaube, weil du ja gerade sagtest, ich weiß auch nicht, warum der gehen musste. Und tatsächlich glaube ich bis heute, dass es eine rein emotionale Entscheidung war. weil eigentlich gab es eben wahrscheinlich objektiv keinen Grund. Aber emotional hat man gedacht, das geht so nicht mehr weiter, wir steigen ab, wir müssen jetzt was machen. Mhm. Und das vermeintlich Einfachste oder das, womit dann vielleicht auch mehr Ruhe wieder reinkommt bei Fans und im Umfeld und so, ist natürlich, wir tauschen mal den Trainer aus. Aber ich war tatsächlich auch, also in dem Moment war ich noch nicht mal komplett dagegen. Also ich habe sofort gesagt, ich finde das total traurig, weil ich mag den und ich glaube auch, dass der total gut zum VfL passt und ein super Typ ist, nach meiner anfänglichen Zögerlichkeit, als er eingestellt wurde. Und ich finde es auch eigentlich gut, dass er immer ausprobiert hat und all diese Dinge. Aber in dem Moment war so, okay, irgendwie kommt er nicht mehr an. Und das so dieses Umfeld war, der kommt nicht mehr ans Team ran. Und der erreicht die Spieler nicht. Und die Spieler sind irgendwie unzufrieden. Und da habe ich gedacht, wenn das tatsächlich wahr ist, und das weiß man nicht, und das ist übrigens auch einer der Aspekte, die mich wahnsinnig nervös macht für die nächste Saison, dass es so unfassbare Gerüchteküche gibt. Ja, also schlimmer als jede gymnasiale Oberstufe irgendwie. Der hat immer das gesagt und der oder Kindergarten irgendwie so. Dass man nicht weiß, was eigentlich wirklich los ist. Man hat auch das Gefühl, keiner sagt so richtig die Wahrheit. Alle reden irgendwie um den heißen Brei rum. Es gibt 23.000 Andeutungen, aber so richtig weiß man es eigentlich nicht. Und das passt nicht zur Ruhrgebietseele. Also man ist ja doch sehr klar und deutlich tendenziell im Ruhrgebiet und auch offen. Und auch wenn es manchmal wehtut, sagt man aber schon, was irgendwie Phase ist. Und das nervt. Also bis jetzt. Und ich bin gespannt, ob sich das lösen lässt. Aber das bringt eben auch so kein gemeinschaftliches Wir-Gefühl auf, wenn man immer das Gefühl hat, der andere sagt nicht so richtig, was eigentlich Phase ist. Ja, und man weiß nicht, woran man ist. Und da eben gab es dieses Rumoren, das Team ist ja unzufrieden mit Letsch und wie er das managt und die Ansprache passt nicht und so. Und dann, glaube ich, war eben so ein emotionaler Moment, ja, dann muss der jetzt gehen und dann gucken wir mal. Aber in der Nachbetrachtung, im ersten Moment dachte ich, okay, dann ist es jetzt so, ja. Also vielleicht stimmt das mit den Gerüchten, dass er da nicht mehr richtig rankommt und dass die unzufrieden sind. Und natürlich, so blöd das auch klingt, aber erstmal müssen die Spieler natürlich irgendwie zufrieden sein, damit die gut spielen können und irgendwie das Gefühl haben, sie werden da mitgenommen und irgendwie Maximum auch rausholen können. Und wenn das so ist, dann muss er jetzt gehen und da müssen wir mal gucken. In der Nachbetrachtung war es aber natürlich ein riesiges Desaster, denn da bin ich. Wir haben es vorhin schon angesprochen, dass man das eben immer hat, die Hoffnung, dass sie ja einen großen Plan dahinter verfolgen, davon ausgegangen, dass man weiß, wer dann kommt. So. Und als sich dann rausgestellt hat, dass es überhaupt offensichtlich keinen Plan gab und man kopflos Letsch hat gehen lassen, ja, da habe ich gedacht, okay, ihr habt sie doch nicht alle. Also das geht doch nicht, ja. Und das sehe ich auch bis heute so. Also du kannst nicht, wenn du keinen Plan B hast, du musst eigentlich immer einen Plan B haben für, was ist denn, wenn der Trainer mal nicht ist? So, weil der kann ja auch mal krankheitsbedingt ausfallen. Was machst denn du dann? So, und es gab keinen Plan B und man hat ihn entlassen und dann steht man da und sieht richtig dämlich aus, weil alle wissen, man diskutiert mit irgendwelchen Trainern und dann natürlich die wildesten Namen, die dann die Runde machen, wer jetzt wohl alles nach Bochum kommen könnte. Und am Ende wird es eine vereinsinterne Lösung. Und die wird einem dann auch noch so verkauft als, ja, das wollten wir eigentlich von Anfang an so. Nee, wenn ihr das von Anfang an so gewollt hättet, dann hättet ihr das ja auch von Anfang an sagen können. Das ist wieder der Punkt, den ich gerade gemacht habe. Wieder keine klare Kommunikation. Man hat wieder gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist denn los? Warum sagt ihr das denn da nicht? Hätte man ja sofort sagen können. Wir entlassen, der Sputscher übernimmt, wir glauben, der macht das. Super Sache. Haben sie aber nicht, sondern es hat ewig gedauert, bis da die Entscheidung gefallen ist. Und vorher haben sie auch nicht abgewendet und gesagt, nee, wir diskutieren jetzt hier nicht über Namen, weil wir haben schon eigentlich eine Lösung. Wir müssen das nur noch final abklären oder so. Ganz, ganz schlecht in der Kommunikation. So. Die ganze Saison eigentlich. Und bis ja zum Ende raus. So. Aber die Letsch-Entlassung, wie gesagt, also ich bin da auch immer noch ratlos. Ich finde, es war handwerklich sehr schlecht gemacht vom Verein und schade ist es irgendwie auch. Also ich glaube, da wäre vielleicht noch was gegangen. Aber eigentlich weiß man es eben auch nicht wirklich, weil man nicht weiß, was hat denn das Team dazu gesagt. So, das ist irgendwie.
Ja, das stimmt. Also zwei Punkte dazu. Zum einen Das war die Nummer mit Peter Schöger, der dann öffentlich absagt. Der war quasi, da haben wir noch den zweiten Schwerpunkt, den haben wir noch an diesem Montag aufgenommen. Und ich weiß noch, dass ich mit Philipp Rentsch dann den ganzen Tag noch geschrieben habe, weil wir sowieso gucken mussten, kann diese Sendung überhaupt stattfinden, weil hätte man da irgendwie schon den Nachfolger präsentiert oder es hätte eine heiße Spur gegeben, hätte er nicht gekonnt. Und er hat quasi, er hatte die Erlaubnis, während der gesamten Sendung auf sein Handy zu gucken.
Ich habe die Sendung gehört damals, das war süß, ja. Ja, genau. So, es ist kurz vor 12 und
ja. Und wir hätten auch jederzeit unterbrochen. Also das war quasi, ja. Ich meine, ist ja klar, das ist ja dann wichtiger als irgendwie so ein Podcast. Also das war quasi der Tag, an dem dann Peter Stöger abgesagt hat und dann kommt Heiko Butscher. Aber ich finde das Letzte, was du gesagt hast, jetzt nochmal interessant, nämlich man weiß gar nicht, was das Team dazu gesagt hätte. Und da frage ich mich, gerade wenn es, also es gibt unheimlich viele Gerüchte, ich habe auch viele Gerüchte gehört, allein was Manuel Riemann gemacht haben soll oder nicht gemacht haben soll, auch gegenüber Thomas Letsch, sehr, sehr viel, was man da hört. Ich frage mich, ob wir da nicht manchmal die Spieler zu wichtig nehmen. Denn wir wissen ja, das ist eine heterogene Gruppe, in der es ein paar Unzufriedene geben muss. Das sind nämlich die, die nicht spielen. Wir wissen, dass da auch psychologisch die unterschiedlichsten Leute zusammenkommen, die unterschiedlichsten Profile. Und dann ist es natürlich wichtig, dass sich Trainerteam und Spieler nicht gegenseitig hassen. Aber auch wenn die sich mal nicht mögen, ist das denn, also das ist doch wie ein Lehrer bei einer Klasse.
Und ja, aber ich glaube, das ist das, die letzten Jahre, das war das, was ich immer gesagt habe, es muss halt schon auch alles passen beim VfL. Hm. Also der VfL ist nicht wahnsinnig finanzstark, es ist kein riesengroßer Verein. Der hat jetzt nicht, weiß ich nicht, vielleicht wie in Union Berlin einen Standortvorteil, wo Spieler sagen, toll, ich wohne dann wenigstens in Berlin, sondern man wohnt halt in Bochum. Ich finde ja, das ist der beste Ort, an dem man wohnen kann. Aber viele Menschen sehen das ja wohl anders, habe ich gehört. Vor allem die, die noch nie in Bochum waren. So. Hm. Und da, es muss halt passen, damit der kleine Verein in dieser großen Bundesliga, die nicht darauf ausgelegt ist, halt wirklich gut mitspielen kann. Und das hat es eben nicht. Und für mich gehört schon auch dazu, dass eben diese Kommunikation zwischen Trainer und Team und Verein und Fans und alle untereinander irgendwie funktioniert. Und ich glaube, wenn es anfängt, an einer Stelle zu bröckeln, dann wird es halt insgesamt für den VfL schwer. Zu bestehen. Und am Ende ist, glaube ich, das eben auch was uns diese harte Saison beschert hat, dass es eben keine Einheit mehr gab, die gemeinsam gesagt hat, wir machen das jetzt zusammen, ja. Wir alle zusammen gehen jetzt hier durch diese Bundesliga und wir schaffen auch diese Saison den Klassenerhalt. An allen Stellen war irgendwie Unruhe und Mauligkeit und Unzufriedenheit und keiner wusste so richtig, so, das kann nicht gut sein. Also ich gebe dir recht, dass es natürlich grundsätzlich schon so ist, dass ja, gibt halt ein paar, die sind damit nicht zufrieden, ein paar wollen lieber jemanden, der strenger ist, ein paar finden das aber blöd. Hat man jetzt bei Union irgendwie bei den Trainerwechseln ja auch gesehen, dass einige gesagt haben, ist doch toll, dass da mal zwischendurch einer ist, der so eine ganz starke, sehr, sehr starke, vorsichtig formuliert, Führungspersönlichkeit ist und andere, die sagen, habe ich gar keinen Bock drauf. So. Und das, na klar, du machst nie damit alle glücklich, aber insgesamt muss halt so eine Dynamik entstehen, wo sich schon auch alle mitgenommen fühlen. Und zwar alle, also gar nicht nur das Team, sondern der Verein und die Fans und ja, das fehlte.
Ja, das ist der Idealfall, aber du kannst auch anders in der Klasse bleiben. Also ich verstehe, was du meinst, aber dann hättest du einen anderen Plan haben müssen. Also dann ja, kann es nicht sein, dass du quasi das dann den einen Trainer austauschst. Ja. Und ich fand nämlich auch, dass man damit Heiko Butscher in eine ganz undankbare Situation gebracht hat. Weil Heiko Butscher war dann derjenige, der dann kam und gesagt hat, Servus, da bin ich wieder. Also Servus hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, hallo, da bin ich wieder. Naja, dann schauen wir mal, was das wird. Und also der hatte ja auch gar keine Chance, irgendwie so eine Art Euphorie zu entfachen, trotz aller Verdienste, die er um den Verein hat. Das wissen natürlich alle Fans. Ja. Und ich finde, das hat man den Spielen auch angemerkt danach. Also gegen Heidenheim hatte man ganz viele Chancen wieder, die man nicht genutzt hat. Und dann aber irgendwie Eigentor, Schlotterbeck, der dann aber auch den Ausgleich
aber macht. Wollte ich gerade sagen, er hat es wieder ausgeglichen, er hat es wieder gut gemacht am Ende.
Genau, aber es war quasi vom Spielerischen her, war es auch fast identisch zu dem, was Letsch vorher gemacht hat. Also da hat man schon gesehen, okay, also Heiko Butscher kommt jetzt nicht mit einer neuen Idee ums Eck. Dann in Wolfsburg, ganz fürchterliches Spiel, hätte man meiner Meinung nach auch locker einen Punkt mitnehmen können, da ist Wolfsburg ein bisschen glücklich rausgegangen, aber dann gab es ja zwei Spiele, die haben einen ja richtig vom Hocker gerissen. Und wenn man sich gedacht hat, ey Butcher, was ist mit dir los? Vielleicht bist du ja doch die große Lösung. Dieses 3:2 gegen Hoffenheim, wo man irgendwie zum ersten Mal seit den Mitte der 90er wieder 36 Schüsse abgegeben hat und 3:0 führt, aber am Ende trotzdem nochmal zittern muss. Das war das most Bochum thing at all und da war der Schiedsrichter definitiv Bochumer.
Ja,
denn er
das
hat
stimmt.
diesen Konter abgepfiffen. Also deswegen muss man, es gleicht sich nicht alles aus.
Es gleicht sich am Ende auch. Ja, genau. Ja, ja. Im Relegations, jetzt im letzten Spiel hat es sich ja auch nochmal ein kleines bisschen ausgeglichen, muss man sagen. Gab es ja auch ein bisschen Gemaule von Seiten Düsseldorfs und auch so von neutralen BetrachterInnen. Aber für mich war das dann so, dass, ja gut, Pech, aber wir hatten halt auch oft das gegen uns, das passt also schon dann nach hinten raus wieder. Ja, aber Wahnsinn und ich fand es auch wirklich nicht fair Butcher gegenüber und für mich hatte es eben auch diesen Geschmack von keiner will. Jetzt macht man im Verein da vielleicht Druck auf den armen Butcher, dass der das jetzt nochmal übernimmt, weil es ist ja auch peinlich, jetzt gar keinen zu haben, also muss er es jetzt machen und weil er ein guter Bochumer ist, übernimmt er den ganzen Bums da jetzt und sehr undankbare Aufgabe, die er hatte und wie gesagt, das 31., 32. Spieltag Hoffenheim und auch dann gegen Union hatte man dann das Gefühl, okay, es hat sich jetzt irgendwie dann doch wieder zusammengerauft, sie haben sich wieder gefunden und jetzt ist das gedreht und jetzt halten wir die Liga und alles wird gut. So war dann das Gefühl nach Union. Ne? Also sind wir jetzt gerettet.
Man ist zweimal mit 3:0 in Führung gegangen, sowohl gegen Hoffenheim als auch auswärts bei Union. Das war ja dann ja auch das letzte Spiel von Bielica. Es ist in beiden Spielen nochmal eng geworden. Bei Union hat man halt das 4:2 gemacht. Das hat es dann quasi beendet, mehr oder weniger das Spiel. Bis zum 4:3, dann wird es nochmal eng. Gegen Hoffenheim.
So ein Drama. Immer und immer wieder dieses Drama. Ja, da so ein Nervenkostüm. Die Bochumer haben ja mal irgendwie die Saison über getwittert, dass man ganz, ganz viele gute Kardiologinnen und Kardiologen braucht in Bochum, weil Herzrasen war wirklich bei in der zweiten Saisonhälfte wirklich gefühlt bei jedem Spiel dabei. Also
man hat, um das nochmal für die Hörerinnen und Hörer zu verdeutlichen, man hat die meisten Gegentore in der letzten, zwischen der 76. und der 90. Minute gefangen und man hat mit weitem Abstand die meisten Gegentore in 90 plus irgendwas gefangen. 9 Gegentore noch nach der 90. Minute. Also diese 22 Gegentore, ja gut, jeder Bochumer und jede Bochumerin hat es erlebt, aber es war wirklich absurd. Und es führt dann letztlich dann über eine heftige Niederlage gegen Leverkusen in ein ganz fürchterliches Spiel bei Werder Bremen und damit in die Relegation. Und bevor wir aber nochmal auf die Relegation kommen, ich finde, die wird unser Anfang und unser Ende heute, würde ich gerne mit dir nochmal über die Randgeräusche sprechen, weil du das ja auch mitgebracht hast. Also wir haben schon festgestellt, der Zusammenhalt war weg, die Kommunikation war schlecht, man war keine Einheit mehr. Wir haben ein Schiedsrichterthema, das für alle Bochumerinnen und Bochumer sehr wichtig war, aber es gibt ja noch weitere Themen, die bei den Randgeräuschen dazukommen. Welche waren das für dich?
Also für mich waren die großen Punkte waren eben dieses, wie geht man eben mit dieser Trainerfrage um an der einen Stelle irgendwie? Da hatte man ja auch schon verlängert, das hatten wir vorhin noch gar nicht erwähnt irgendwie.
Ach ja, stimmt, richtig.
Letsch tatsächlich verlängert hatte und zwar für beide Ligen. Also man hatte schon irgendwie für diesen Worst Case, das reicht nicht, hatte man sich schon entschieden, dass man mit ihm weitermachen möchte. Zu einem Zeitpunkt, der auch gar nicht, wo es gar nicht notwendig gewesen wäre, so einen Vertrag zu verlängern. Und dann entscheidet man sich aber, das doch trotzdem zu tun. Keiner hat es so richtig verstanden. Alle waren schon wieder irritiert. Warum jetzt zu diesem Zeitpunkt? So richtige Kommunikation. Warum es so war, gab es auch nicht. Zwischenzeitlich, dass ich mal gedacht habe, vielleicht hatte er ja auch ein Angebot von irgendwem anders, hat das kommuniziert mit dem Verein und dann hat der Verein gesagt, nee, wir wollen dich aber so unbedingt, wir verlängern dir jetzt auch den Vertrag, wenn so. Weil warum sonst? Und dann irgendwie doch auch wieder nicht. Also das war extrem irritierend alles. Dann hatte man das Thema Stadionbau, was fand ich völlig zur Unzeit kam. Für die, die sich da jetzt nicht so auskennen in Bochum. Bochum hat ja ein Stadion aus den 70er Jahren, das ist eben jetzt bald 50 Jahre alt und deswegen ganz schön in die Jahre gekommen und da muss halt was gemacht werden und das muss halt eigentlich auch mal renoviert werden. Das ist absolut richtig. Und ein kleines bisschen Bochumer Größenwahn, finde ich, kam dann dazu, dass man gesagt hat, na, vielleicht bräuchte man auch einfach ein neues Stadion, weil es natürlich viel Unmut gab, dass es sehr wenig Tickets zur Verfügung gab für Fans. VfL hat einen irren Mitgliederzuwachs gehabt in dieser Saison, vermeintlich vor allem dadurch, dass man eben dieses Mitgliedervorkaufsrecht auf die Tickets hat, weil man auf dem freien Ticketmarkt eigentlich gar nichts mehr bekommen hat. Dauerkarten gibt's natürlich auch schon seit jetzt 2 Jahren keine mehr zu kaufen so richtig. Und da war dann doch irgendwie dieses, es gibt zu wenig Plätze, das Ruhrstadion muss größer werden. Und wie macht man denn das jetzt? Also klar war dann wohl relativ zügig, dass man das nicht einfach aufstocken kann nach oben. Und wer schon mal im Ruhrgebiet war, weiß, freie Flächen sind sehr, sehr rar. Also man kann auch nicht einfach sagen, man geht irgendwo an den Stadtrand, was wahrscheinlich auch einen riesigen Ärger bedeutet hätte, weil dieses Stadion lebt ja davon, dass es mitten in der Stadt ist und man da fußläufig über die Kastropper eben hinlaufen kann und so. Das ist ja auch, ich meine, man wirbt mit Kastropper Straßenfußball und dann will man womöglich irgendwo auf so eine grüne Fläche ein Stadion. Das passt ja auch nicht. Ich glaube, ich hätte sehr viel Unmut bedeutet, aber der Unmut war eben auch, dass man nicht genug Plätze hat und nicht keine Tickets mehr vergeben kann und dass dann Leute nicht sagen können, ich gehe mal mit meinen Kindern zum Spiel, vielleicht das erste Mal oder so. Und das verstehe ich auch ein Stück weit, aber das hat auch wieder diese Unruhe reingebracht. Also an so einem Schauplatz, den man nicht gebraucht hat. Es war sowieso schon schwierig. Insgesamt waren alle irgendwie nicht so richtig gut zurecht und dann kam auch noch so ein Thema. Wie macht man das jetzt größer und besser und schöner und weiter und ich weiß nicht was alles. Und auch da finde ich kommunikativ wieder schlecht gelöst vom Verein, dass nicht, es wurde dann am Ende ja gesagt, der Stall- und Neubau gibt's nicht, das ist total vom Tisch, das wird nicht gemacht, so renoviert werden muss, aber es gibt keinen Neubau. Das hätte man viel früher schon mal sagen können, damit sich da die Gemüter irgendwie beruhigen und nicht so eine Gerüchteküche entsteht. Ja, bei allem, finde ich, war die Vereinsführung in ihrer Kommunikation immer einen Takt zu spät. Also irgendwann hat man dann gesagt, was so ist, aber es war immer erst, nachdem ein unfassbares Suppe an Gerüchten entstanden ist. Mhm. Und Patrick Fabian hat jetzt nach dem letzten, also nach dem Relegationsspiel in Düsseldorf, ein Interview gegeben, was ich krass fand, weil er gesagt hat, dass ätzend war und also hätten ja gerade die Klasse gehalten und eigentlich war man so doch euphorisch und dieses Interview hat einen dann total auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, also mich zumindest in dem Moment, weil er sehr deutlich gesagt hat, dass das richtig ätzend war und dass man an allen Stellen irgendwie kommunizieren musste und keiner war damit richtig glücklich und egal was war, irgendwie lief nicht. So in den letzten Wochen hat er formuliert, tatsächlich glaube ich aber, dass die letzten Wochen eher die letzten Monate waren. Und das ist eben das, was ja alle schon vorher gemerkt haben, die Kommunikation läuft irgendwie schief und irgendwie wollen sie es ausgleichen, aber kriegen es nicht so richtig hin. Und das war eben auch dieses eine Randgeräusch des Stadionbaus. Was für ein Quatsch, ja, was für eine Diskussion zur Unzeit. Man weiß noch nicht, ob man die Klasse hält. Irgendwie dauernd ist man da, irgendwie kriecht da unten im Tabellenkeller rum, aber lass uns mal darüber reden, ob wir ein Stadion brauchen, was doppelt so groß ist und woher soll denn auch das Geld kommen. Also fand ich super unpassend. Mhm.
Und dann hatten wir noch dieses Thema, da habe ich noch in der Relegation dann auch drüber nachgedacht, wo haben die Gästefans ihre Zaunfahne hingehängt, war irgendwann eine relevante Frage in dieser Saison. Und das lag natürlich an dem Gladbach und an dem Stuttgart-Spiel, wo es ja, also Stuttgart war ja, glaube ich, das, wo es dann 40 Minuten unterbrochen war.
Eine Stunde.
Die
Halbzeitpause, das ist stimmt. Ich habe es dir auf unsere Stichpunkte geschickt, dass wir da nochmal drüber reden sollen, ne? Dass das auch so ein Randgeräusch war, dass diese Spielunterbrechung kam. Wir hatten ja die Tennisball-Spielunterbrechung so und so schon. Also damit waren wir ja jetzt alle irgendwie schon erfahren in dieser Saison. Und dann, genau, gab es das Problem, dass die Bochum, also im Stadion, man eben vor dieses eine Tor bitte keine Fahnen hängen soll, weil das halt Notausgang ist. Und da wurde einmal schon im Gladbach-Spiel, musste da unterbrochen werden, ich glaube 20 Minuten. Und bei Stuttgart hat es dann tatsächlich eine Stunde gedauert, bis man wieder ins Spiel kam, weil die Halbzeitpause einfach auf eine Stunde ausgedehnt wurde, weil es Diskussionen darum gab, ob die Pfanne da jetzt abgenommen wird oder nicht. Auch das, was für ein Quatsch, also was für eine Quatschdiskussion.
Ja, vor allem, weil man da auch als Verein nicht gut aussah, finde ich. Weil eigentlich kannst du ja sagen, ja, es war kommuniziert an die Fans, warum machen sie es? Ja, die Fans haben gesagt, es war die ganzen letzten Jahre auch schon so. Ja, aber es wurde offenbar geändert, eben auch nicht vom VfL Bochum, sondern eben Sicherheitsauflage der Stadt. Okay, dann muss es jetzt anders sein. Aber ich finde, wo der VfL halt dann schlecht aussah, war, wir alle sehen diese Unterbrechung und wir sehen, da passiert nichts. Und wir sehen aber auch an dieser Fahne und an diesem Tor passiert nichts. Und dann sehen wir, dass irgendwann mal jemand hingeht und dieses Tor aufmacht und die Stuttgart-Fans halten ihre Fahne hoch. Offenbar hat das dann schon gereicht und das Tor geht normal auf. Man denkt sich so, ja, also das hätten wir nun wirklich auch schon 45 Minuten früher haben können. Ja, und auch die Kommunikation danach, die öffentliche dann, die empfand ich als etwas patzig. So, ja, die Fans hätten das wissen müssen. Ja, hätten sie wissen müssen, aber meine Güte, ihr wisst doch, mit wem ihr es da zu tun habt. Das ist eine Jugendsubkultur. Also, ja. Entschuldigung.
Ja, wieder. Ich finde wirklich, das zieht sich durch die komplette Saison. Die Kommunikation ist einfach mies gewesen. Ja. Und das zieht Unruhe nach sich und insgesamt sind dann alle glatzig. So, das ist völliger Quatsch gewesen. Das ist absolut richtig. Genau, man weiß doch manchmal, das sind junge Leute, die fahren da auswärts irgendwie zu einem Fußballspiel durch die halbe Republik. Stuttgart ist nach Bochum auch nur wirklich eine Ecke. Und die haben jetzt da irgendwie in mühsamer Kleinarbeit im Garten diese Fahnen zusammengeklöppelt und wollen die da hinhängen, was ich total verstehen kann, ja. Und klar kann man sagen, die haben das gewusst, aber geh doch hin und red nochmal mit denen, ne? Und hinterher sei nicht maulig, dass du nicht früher hingegangen bist. Also, oh, sehr anstrengend, ja. Aber das waren irgendwie so Nebenschauplätze, die nicht helfen, glaube ich, dass eine gute Dynamik entsteht.
Also es war eine wirklich, wirklich eine komische Saison, das muss man sagen. Und was bei solchen Themen wie eben den Fahnen dann auch immer nicht mit dazukommt, das ist ja nicht die erste Sache, die Ultras gesagt wird am Tag, die jetzt verboten ist, sondern Ultras erleben einen Alltag, in dem ihnen immer wieder auch, sie werden auch schikaniert. Und das muss man halt auch einfach so thematisieren. Also es ist nicht so, dass die Polizei Freund und Helfer für Ultras ist, sondern du wirst aufgehalten, du wirst kontrolliert, es gibt Kessel. Du weißt nie so genau, wie die Anreise verlaufen wird. Und wenn dann noch so ein Zaunfahnding dazukommt, dann kann es sein, dass du vielleicht auch deswegen dann sagst, nö, das machen wir jetzt einfach nicht. Das ist unsere Fahne, die haben wir immer hier hingehängt. Was wollt ihr eigentlich von uns? Das ist doch jetzt die 13., also in ihren Augen Provokation, selbst wenn es von anderen nie als Provokation gemeint war. Aber das ist, ja, es war interessant zu sehen, sowohl die DFL-Proteste als auch diese Zaunfahnen-Geschichte da in Bochum hat manchen Kommentator dazu gezwungen, sich ein bisschen mehr mit Fankultur auseinanderzusetzen. Da gibt's immer noch erstaunliche Lücken bei vielen, aber ich glaube, Hansi Küpper war derjenige, der kommentiert hat beim Spiel gegen Stuttgart und der hat das eigentlich ganz gut gemacht und es war wirklich undankbar, weil der musste ja einfach also 45 Minuten war er mehr oder weniger on air, immer mal wieder hat er geschaltet, ich glaube zu Yannick Erkenbrecher, der dann gesagt hat, ich habe jetzt einen Feuerwehrmann wieder dahinter gehen sehen, vielleicht tut sich jetzt was und er so, ja, herzlichen Dank für diese neue Information, also war wirklich schwierig und der hat das aber ganz gut gemacht, aber es zeigt, wie absurd diese Saison war und das zeigt ja dann auch, das ist auch zu erkennen, dass du gegen Leverkusen 0-5 verlierst. Okay, gut, das ist schon anderen passiert. Man hatte diese leichte Hoffnung, vielleicht wiederholt man den Sieg aus der Vorsaison. Bochum ist ja auch weiter der letzte Erstligist, der gegen Leverkusen gewinnen konnte. Und dann aber dieses Spiel bei Werder Bremen, das war nochmal richtig schlimm. Und ich fand, Diese zwei Spiele plus das Relegationshinspiel, die sind für mich auch so ein großes Problem. Und zwar, ich mag Heiko Butscher als Typ und ich weiß auch, was er, mein Gott, ich habe den ja auch noch spielen sehen, ich weiß, was der für Bochum bedeutet. Aber da hatte ich den Eindruck, boah, das scheint nicht das zu sein, was dieses Team gerade braucht, weil taktisch war es zum Teil schlimm, also Zolis einfach so freizulassen im Relegationshinspiel, hä? Überhaupt nicht zu verstehen.
Auch nur Silla nicht auf den Platz zu stellen. Ja. Also das ist einfach keine gute Idee. Und wenn ich das dann sehe, dann muss ich ihn zumindest einwechseln. Also im Relegationshinspiel eben Riemann dann ja nicht dabei. Dieses wieder ein riesiges Kommunikationsdesaster. Was ist da passiert? Wirklich, es würde mich so sehr interessieren, weil also die Gerüchte brauchen wir alle nicht nochmal hochholen. Das ist irgendwie auch zum Teil wirklich eklig, irgendwie was dann da läuft. Aber was ist passiert, dass Riemann, der ja nun wie Tojo oder eben auch Butcher irgendwie wirklich Bochumer ist, ich glaube, das bezweifelt keiner, dass da irgendwie kommt, der soll nicht spielen oder der will nicht spielen. Man weiß es ja auch eigentlich gar nicht so genau, ob er das entschieden hat oder hat das der Verein entschieden. Es war ja auch bis heute einfach nicht klar. Keine Kommunikation.
Also, ich würde schon, nach allem, was man über Manuel Riemann weiß, hat er auf nichts mehr Bock, als irgendwie diese zwei Spiele zu machen, weil er ja auch denkt, er kann das gut. Ich finde, dass man schon jenseits von Gerüchten Sachen beobachten konnte, die man dann, die das erklären würden. Und zwar, Manuel Riemann hat, das hat er schon immer gemacht, aber in dieser Saison war es wirklich extrem, bei jedem einzelnen Tor, außer es war ganz offensichtlich sein Fehler und er hatte Fehler mit drin. Ich grüße nochmal ganz, ganz herzlich den YouTube-Nutzer, mit dem ich mich richtig gestritten habe, weil ich gesagt habe, Riemann, diese Saison auch ein bisschen wackelig und es aber hieß, nee, Riemann ist ganz, ganz toll. Und ja, offensichtlich haben wir da unterschiedliche Spiele gesehen. Aber bei jedem Gegentreffer hat er in Gestik und Mimik alle dafür verantwortlich gemacht, immer diese Hände an der Stirn, dieses...
Ich verstehe, das
bringt halt Unruhe rein. Und wenn du sowieso schon siehst, wir stehen defensiv gerade nicht gut. 0-5 gegen Leverkusen, 1-4 gegen Werder Bremen. Jetzt geht's in die Relegation. Und du dann das Gefühl hast, dieser Typ bringt mehr Verunsicherung noch rein, als das er stärkt. Dann könnte ich mir würde das schon reichen als Begründung. Das wäre eine rein sportliche Begründung. Dazu muss ich gar keine Gerüchte oder so weiter adressieren. Und das könnte schon ausgereicht haben. Also ich finde, es war nachvollziehbar. Also jeder, der Bochum-Spiele gesehen hat, den hat das nicht komplett überrascht. Es war halt aufgrund der Bedeutung von Manuel Riemann überraschend.
Naja, so ein kleines Stückchen ist es auch deswegen überraschend, weil Butcher, ich weiß gar nicht mehr, nach welchem Spiel es diese Pressekonferenz war, wo er dann gesagt hat, der Riemann, der ist hier so wichtig, der berät hier auch das Team quasi. Und ich glaube, bei Union war es, wo sogar der Co-Trainer hinters Tor gegangen ist während des laufenden Spiels und sich damit Riemann beraten hat. Also der war ja immer so ein bisschen, hier ist noch ein kleiner Trainer mit auf dem Platz. So dieses Moment gab es ja. Und dass er an manchen Stellen ein Problem mit der Regulation seiner Emotionen hat, wissen wir, seit er in Bochum ist. So. Und das wissen aber wirklich, wirklich alle. Und gerade Butcher und gerade Patrick Fabian, ja, die kennen ihn ja auch seit unfassbar vielen Jahren, die wissen das alle. Und ich finde, wenn man das Gefühl hat, das nimmt Überhand, wirklich Überhand, dann muss ich ihn früher vom Platz stellen. Also ich finde, das ist okay. Ich finde, man kann sportlich entscheiden, das tut ihnen hier gar nicht mehr gut und die Dynamik ist nicht mehr gut und er nimmt sich da zu viel raus. Also dass er da Einwechslungen fordert und so, das kann man alles kritisieren und auch wirklich falsch finden. Aber dann kann ich nicht vor dem wirklich wichtigsten Spiel der Saison sagen, und jetzt nehme ich ihn raus. Dann hätte man vielleicht schon mal einen Spieltag vorher an die Lute auch die Chance geben müssen, das mal zu üben da im Tor. weil der war ja überhaupt nicht, also der hat ein einziges Spiel da irgendwie gemacht und das war's. Und da hätte man halt früher, finde ich, auch die Reißleine ziehen müssen, dann, was völlig berechtigt ist, aber doch nicht an dem Zeitpunkt, wo du ja auch mental komplett da sein musst, wo du Leute brauchst, die für diesen Klassenerhalt brennen. Und das spreche ich jetzt Lute aber auch überhaupt nicht ab. Also ich weiß, dass Lute für diesen Verein brennt und ich weiß, dass er wirklich alles gibt. So, aber trotzdem war es eben, ja, aber der Riemann, der stand da ja in meinem Tor und der hat es die letzten Jahre auch gedreht. Und das auseinanderzureißen an dem Punkt, ey, weiß ich nicht. Also jetzt hinten nach raus kann man sagen, ist ja gut gegangen, war in Ordnung. Aber stell dir vor, es wäre anders gelaufen. Ja, dann wäre die Debatte erst recht groß gewesen. Und ja, er hat sich da sicherlich manchmal zu weit aus dem Fenster gehängt, aber man hat ihn auch wirklich gelassen. Und wenn man das nicht will, also diese Persönlichkeit, die er eh schon mitbringt, dann noch so zu befeuern mit, ja, wir finden das ganz toll, dass er sich da so einbringt und da auch vom Feld aus ein bisschen coacht, ja, dann... Also,
ja, das ist ein sehr faires Argument, da hast du schon recht. Das ist auch, glaube ich, was Manuel Riemann sehr wahrscheinlich, wenn es nicht seine Entscheidung war, gewesen sein sollte, würde er wahrscheinlich genau das sagen, ey, 33 Spieltage, 34 Spieltage lang ist es okay und keiner sagt mehr was, zumindest nicht in dieser Deutlichkeit, ganz sicher nicht.
Ja.
Und jetzt auf einmal, ja, das stimmt. Aber das zeigt halt, der VfL Bochum war ein Nervenbündel am Ende dieser Saison. Ich meine, dieses 1-4 bei Werder Bremen war einfach so schlecht. Und man, das darf man ja nicht vergessen. Ich habe ja noch die Sendung gemacht, da war Philipp ja auch nochmal für Bochum mit dabei, wo ich mit den Abstiegskandidaten gesprochen habe und wo wir eine Prognose abgegeben haben. Und ich bin aus der Sendung rausgegangen, ich habe das nicht on air gesagt, weil niemand braucht dann irgendwie noch meine Meinung dazu. Ich bin aus der Sendung rausgegangen und dachte mir, boah, eigentlich sieht es für Bochum am schlechtesten aus.
Ja.
Sollte Union irgendwie gewinnen und ich fand Freiburg nicht so stark im Rennen. Und dann ist es ja letztlich gar nicht so überraschend gewesen, weil quasi es ist alles so gefallen, Bochum hatte halt Pech, aber man ist aus der besten Ausgangsposition auf den Relegationsplatz gefallen. Da haben wir wieder quasi den Zirkelschluss zum Günter Koch-Intro. Damals war es halt der direkte Abstieg, also deswegen sei man dankbar für die Relegation.
Ja, voll. Ja.
Aber das ist eben die Sache. Der VfL war ein Nervenbündel in allen Belangen. Es war eine extrem schlechte Stimmung. Also man hätte nicht mit schlechterer Stimmung in diese Relegation reingehen können, als eben mit diesem Saisonfinale plus dann noch Riemann raus. Und wie gesagt, das sagt gar nichts gegen Andi Luthe. Ich meine, der ist im Winter gekommen.
Nee, überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Ja.
Top-Typ. Also jeder, den ich kenne, gönnt es Andi Luthe. Ja. Ich freue mich auch drauf, irgendwann, vielleicht kann ich ihn irgendwann mal für den Rasenfunk gewinnen. Da würde ich gerne mal über seine Karriere sprechen und da wird das dann auch eine Rolle spielen. Und dann kommt dieses Hinspiel, bei dem alles auch schon wieder so typisch VfL läuft. Ich meine, dieses 0:1, gut, macht Luthe diesen Kreuzschritt nicht, dann ist er nicht hinter der Linie, sondern klärt den Ball noch vor der Linie. Aber die Ecke kommt an den Pfosten, prallt von dort an Philipp Hofmann und von dort dann hinter die Linie, aber so knapp. Also Luthe ist noch dran, aber der Ball war im Tor. Gott sei Dank haben wir die Goal-Line-Technology, dass wir hier nicht diese Diskussion noch führen mussten, habe ich mir in der Szene auch gedacht.
Ja.
Aber das war schon wieder so sehr VfL Bochum, wie es nur sein konnte. Und dieses ganze Spiel ja mit dem 0:3, in dem man keinen Stich gesehen hat und wo ich den Eindruck hatte, ich habe irgendwie vermehrt aufs Publikum geachtet, weil ich eben immer noch im Hinterkopf habe, dass Christoph ja nicht so unrecht das so gelobt hat in der Hinrunde. Und mein Gefühl war, die Luft war draußen. Im Grunde haben doch alle gesagt, boah, bitte pfeif ab und das zweite Spiel wollen wir gar nicht mehr, dann gehen wir halt runter.
Ja. Das war ja auch, also das war absolut so, finde ich richtig. Also alles, was ich mitbekommen habe, war auch so, müssen wir eigentlich überhaupt jetzt nach Düsseldorf fahren? Muss man da eigentlich antreten? Kann man eigentlich auch sagen, ja gut, okay, ihr habt's gewonnen, tschüss, viel Spaß in der Bundesliga, wir steigen jetzt ab. Oder muss man sich das jetzt noch antun? Muss man sich da jetzt nochmal diese Klatsche abholen? Weil das so schlecht war. Dieses Bremen-Spiel in Bremen war ich tatsächlich auch im Stadion. Da war die Stimmung richtig gut zu Beginn. Weil alle haben gedacht, jetzt machen wir ja den Klassenerhalt klar, das wird super. Und dann wird das so eine Klatsche. Und danach haben wir da gestanden, noch relativ lange irgendwie im Bremen Stadion und haben uns angeguckt und gesagt, okay, das war's. Weil man nicht gedacht hat, dass die sich nochmal in irgendeiner Form zusammenfinden können. Und dass das irgendwie nochmal irgendwie passen kann, ja, dass da nochmal irgendwie eine Spieldynamik entsteht. Und dann kommt dieses Relegationshinspiel und bestätigt genau das. Nämlich genau dieses Gefühl von, die finden da einfach nicht zusammen. Das ist irgendwie vorbei. Und es ist so viel Gemecker und Gemaule und krasses Randgeräusch. Und auf dem Platz zeigt sich das eben, dass da keine Dynamik mehr entsteht. Und man hatte ja auch so ein bisschen, also es war ja auch einfach so von vielen Spielern so unmotiviert, dass man schon das Gefühl hatte, die wissen schon, wo sie hingehen, die Saison ist zu Ende, naja, was soll's, tschüss, so. Und dann kommt noch diese Kritik von den Fans, ob die immer berechtigt ist, ich weiß es auch nicht. Das ist natürlich auch dann der Emotionalität geschuldet, dass dann ganz viele Vorwürfe kommen, das hilft ja auch keinem. Und dann kommen natürlich nach so einem Spiel, was wirklich einfach schlecht war, dann eben noch Schlotterbeck und Stöger und sagen, wieso, das können wir doch noch drehen. Wo man wirklich gedacht hat, so jetzt ist aber auch mal Schluss mit dem Umgelaber hier. Was ist denn? Die ganze Saison erzählt ihr uns schon, das ist ja, wird ja schon noch, nee, das schaffen wir noch. Und ihr seid so schlecht und jetzt wollt ihr das noch drehen, wollt ihr das denn machen? Also wirklich, ich war echt fast wütend, weil ich dachte, ihr müsst aufhören zu sagen, dass das schon irgendwie okay ist. So, ja. Nach jedem Spiel diese Pressekonferenzen, ja, wieso, war doch eigentlich ganz okay gespielt, ja gut, verloren haben wir, aber naja, aber ansonsten war es ja eigentlich ganz nett, nächste Woche wird's besser, nächstes Spiel, gleiche Kommunikation, war doch eigentlich okay gespielt, schade, keine Punkte geholt und wieder in der 90. Minute noch plus noch ein Tor kassiert, aber nach hinten raus wird's bestimmt besser und bis zu diesem letzten Spiel und dann so und dann sagen sie es wieder, ich habe echt gedacht, ich schreie, ja, also es gar nicht geholfen, ja.
Ja gut, aber letztlich ist es aber halt auch sehr, sehr passend zum VfL Bochum. Weil was war Bochum in dieser Saison? Bochum war in dieser Saison defensiv richtig scheiße. Ja. Ich sag's jetzt einfach mal, du hast schon schlecht gesagt, ne, dass ich mir sag's doch, wie es ist. Zweitschlechteste Abwehr, 74 Gegentore.
Ja, Katastrophe.
Plus eben noch der Zeitpunkt der Gegentore, also sprich, man war einfach nicht stabil. Das heißt, dass Düsseldorf Tore machen würde, war klar. Aber, und das ist ja die andere Seite der Medaille, die aber halt immer so ein bisschen untergeht, weil eben die Ergebnisse nicht da waren, weil man einfach zwei Siege zu wenig auf dem Konto hat. Ansonsten würden wir ganz anders über Bochum sprechen. Offensiv ist der VfL völlig okay. Also ich nenne dir mal ein paar Teams. Inter, Monaco, Tottenham, PSG, der BVB. Die liegen alle ungefähr in der Range, in der Bochum liegt, bei den Schüssen pro Spiel. Da liegt man europaweit auf Rang 14 und noch vor dem BVB. Und die anderen Teams sind nur so Bayern, Leverkusen, Stuttgart aus der Bundesliga, die da liegen. Also sprich, der VfL hat pro Spiel sehr, sehr viele Schüsse. Der VfL
macht's
hat ein...
noch schlimmer.
Naja, du hast mit Kevin Stöger den Spieler mit den meisten Torschussvorlagen. Ich habe vorhin übrigens die Statistik aus der Vorsaison genannt, tut mir leid. Also er hat die meisten in dieser Saison so gehabt. Kein Spieler hat mehr Tacklings gewonnen als Bernardo. Dahinter dann gleich Stöger, auch sehr, sehr wichtig. Also sprich, was ich damit sagen will, ist, hinten war es zwar schlecht, trotz eines starken Bernardos, und vorne war es aber eigentlich immer ganz okay. Und man hat ja auch im Vergleich, guck dir an, 42 Tore hat Bochum erzielt. Da muss ich bis rauf zu Augsburg gehen, auf Rang 11, bis ich jemanden finde, der mehr Tore erzielt hat. Also sprich, der VfL war quasi unterdurchschnittlich in der Defensive, überdurchschnittlich in der Offensive. Und dass man dann
obwohl man immer defensiv gewechselt hat, ja.
Ja, das siehst du mal.
Ist so schlecht, die ist sogar eingewechselt schlecht.
Was hätte er tun sollen? Wirklich, sagt mir einfach, was hätte Thomas Letsch eurer Meinung nach machen sollen? Ich glaube wirklich, es ist dann irgendwann auch etwas Emotionales gewesen, etwas Mentales, ja, dass sich da einfach dieselbe Geschichte wieder und wieder wiederholt hat. Und dementsprechend ist es aber dann im Nachhinein total schlüssig, dass man erst 0-3 verliert und dann 3-0 gewinnt. Das ist wirklich für mich der VfL Bochum in der Nutshell. Und dann hatte man halt das Glück, dass das möglich war. Man hat aber auch das Glück, dass man auf einen Gegner getroffen ist, der dann plötzlich auch ein Nervenbündel war. Das ist halt einfach die Relegation. Und in der Relegation geht es dann darum, deine Nerven über 180 Minuten im Zaum zu haben und nicht irgendwie nur über 90 Minuten. Und dann, sei mal ehrlich, es ist Glück. Hätte Düsseldorf das 3-1 in der 88. Minute gemacht, hätten wir alle gesagt, ja, da war das erwartbare Gegentor in der Nachspielzeit oder kurz vor der Nachspielzeit. Jetzt geht's halt dann runter in Liga 2.
Ja. Das war absolut nur noch Glück in dem Moment und bin ich ja auch dankbar drüber, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass, also die Leistung in dem Spiel war großartig, ja, was für ein Spiel. Ich habe da nur gesessen und gedacht, ja, aber warum haben wir das denn nicht 3 Spieltage früher so haben können, dann hätten wir ja gar kein Problem gehabt nach hinten raus, aber da hat Bochum dann nach hinten das gut gemacht, was es in der Saison nicht hingekriegt hat, nämlich die letzten Minuten doch nochmal richtig guten Fußball gespielt.
Ja, und du
und,
hast
und, halt aber Düsseldorf natürlich, also es steht, also kommt dazu, dass Zolis da irgendwie, weiß ich auch nicht, wo der war in diesem Rückspiel. Das war auch ein fantastischer Spieler einfach, der, aber wenn der nicht voll da ist, dann ist es für Düsseldorf eben auch schwierig, so wie es für uns, weiß ich nicht, wenn Stöger nicht da ist, schwieriger wird. Also gibt's halt dann den einen, der da so ein Unterschiedsspieler auch ist, ne? Und irgendwie.
Ja, Bochum hat halt Düsseldorf nicht in die Ballzirkulation reinkommen lassen. Und deswegen, die kommen ja nicht, also Bochum kommt ja über tiefe und schnelle Pässe zu seinen Spielmachern, Asano und Stöger. Und Düsseldorf kommt ja eher über so einen geordneten Spielaufbau zu Zolis. Und den hat halt Bochum weggenommen. Das war aber durchaus überraschend, weil Bochum hat den niedrigsten PPDA-Wert, also sprich Passes per Defensive Action. Das heißt, dass bis du von Bochum gepresst wirst, das dauert in der Regel mal. Es gibt immer die Phasen in Spielen. Aber das ist halt auch wieder zu sehen gewesen. Wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann ist es auch einfacher, ein hochaggressives und riskantes Pressing zu spielen. Und hätten die dann in der ersten Viertelstunde dadurch das 0-1 kassiert, ja, dann wäre es halt vorbei gewesen. Aber ja. Deswegen, das hat ja, glaube ich, Kevin Schlotterbeck auch gesagt. Jetzt ist auch schon egal. Jetzt ist egal, ob wir da 0-6 verlieren. Jetzt können
wir ja, und das ist auch richtig. Also wenn du nichts zu verlieren hast, dann wirf doch alles rein. Und das war ja eher das, was ich schon öfter in der Saison auch gedacht habe. Wirf doch einfach alles rein. Ist doch jetzt auch egal. Also Hauptsache ist doch, sammelt da noch einen Punkt. Wobei du hast natürlich total recht, wenn du sagst, Punkte an Toren hat es ja gar nicht wirklich gemangelt. Das vergisst man dann oft, weil man, das ist ja dieser Recency-Effekt aus der Psychologie, dass man sich an die gerade passierten Sachen eher erinnert als an die vorher passiert sind. Und da übersetzt heißt es, Rückstände aufholen ist halt schöner, weil man das Gefühl hat, man hat irgendwie was gewonnen und nicht, man hat was verloren. Und wenn halt ein 2-2 gegen einen fällt in der Nachspielzeit, hat man das Gefühl, man hat was verloren und nicht das Gefühl, man hat ja vorher schon 2 Tore geschossen. Das geht dann so ein bisschen verloren und so fühlte sich das dann auch gar nicht so an, als hätten wir wahnsinnig viele Tore geschossen, sondern vor allem haben wir viel kassiert. So, aber beides ist natürlich richtig.
Es war so eine verrückte Saison.
Es war eine anstrengende Saison für uns alle, glaube ich.
Und du hast
Wahnsinn.
Du hast vorhin schon gesagt, wir kommen gleich zu den Saison-Awards. Ich glaube, da werden noch manche Spieler noch gelobhudelt. Da sind wir jetzt gerade bisher so ein bisschen so drumherum herumgeschifft. Ja. Aber du hast vorhin gesagt, ich weiß gerade nicht, ob es ein Vorgespräch war oder ob wir das schon aufgezeichnet haben, dass du schon wieder nervös bist mit Blick auf die nächste Saison.
Ja.
Hängt das damit zusammen, dass man dann doch auch in diesen entscheidenden Spielen so abhängig war von eben Spielern wie Kevin Stöger oder woher kommt die Nervosität?
Ja, es ist, glaube ich, so eine Grundnervosität aus allem zusammengesetzt. Ja, es ist natürlich, dass Stöger geht, wir wissen das, wissen noch nicht wohin und also wir können da ja mal mit weitermachen. Du hattest ja im Vorfeld schon mal gesagt, ihr wollt gerne wissen, wer Most Valuable Player ist. Das ist natürlich auf jeden Fall Stöger. gibt's auch gar keinen drumherum und Bernardo war sicherlich, hat auch eine tolle Saison gespielt, aber Stöger ist, der war einfach überall. Also ich weiß gar nicht, wie man überall auf dem Spielfeld gleichzeitig sein kann. Egal, wo man geguckt hat, gerade jetzt auch in dem Rückspiel in der Relegation. Da ist Stöger. Ach, da ist er auch. Nee, da auch. Hä? Wie kommt er denn jetzt da hin? Wie hat er das denn jetzt schon wieder geschafft?
Hinten vor der Torlinie. Mhm.
Also wie Bugs Bunny auf allen Positionen. Zack, 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 zack ist er überall und rennt und rennt und rennt. Und als da, ich habe nur gedacht, oh nein, als es in die Verlängerung gegangen ist, wie soll der das denn jetzt noch durchhalten? Der sah schon so am Ende aus. Ich glaube, der hatte am Ende auch noch einen Krampf irgendwie, bevor es dann irgendwie in die... das war ein Drama. Aber was für ein Spieler. Der hat echt einen Ehrenplatz verdient in Bochum und darf immer wieder zurückkommen, glaube ich. Hat sich in alle Herzen gespielt mit diesem aufopferungsvollen einfach. Ja, der hat einfach alles gegeben und das ist natürlich total toll. Und ich hoffe, dass er einen Verein findet, wo er irgendwie eine gute Rolle spielen kann und irgendwie bedeutenden Fußball spielen kann, weil er hat es echt verdient. Ja, also krasse Sache. Und ja, dass er geht, ist natürlich ein tragischer Abgang, aber so, das ist eben auch das Schicksal von so kleineren Vereinen, ne? Dass man tolle Spieler hat, die aufbaut und dann gehen die. Und da muss man eben auch keine Illusionen haben, dass sich dann da jemand entscheidet zu bleiben, was ich auch verstehen kann. Also wenn man wie Stöger irgendwie ja auch sicherlich toll international spielen kann, dann will man das auch. Das ist ja auch total nachvollziehbar und okay. Ich hoffe einfach, dass wir das Glück haben, wieder jemanden zu finden, der irgendwie toll Fußball spielt und das Scouting da irgendwie gut funktioniert und da dann Leute nachrücken, die vielleicht nicht so wahnsinnig, aber immer noch tollen Fußball spielen können. Und das klar macht mich das ein bisschen nervös, dass man noch gar nicht weiß, wie es jetzt so läuft. Und ich eben aber wieder noch nervöser bin, weil eben der Verein auch nicht so richtig sagt, wie es jetzt laufen soll. Also, okay, wir wissen eben, dass Patrick Fabian jetzt geht. Wir wissen, dass Lettau bleibt. Sorgt schon wieder irgendwie für Unmut. Passt mir gar nicht, dass schon quasi nach diesem grandiosen Finale eigentlich schon wieder so ein bisschen Momentum von ist aber jetzt auch doof entsteht, weil eben der Urbochumer Fabian, der irgendwie sein Vierteljahrhundert hier gespielt hat, der geht jetzt und der Lettau, der das eigentlich ja zu verantworten hat, wie es so ein bisschen gelaufen ist, weil der Fabians Rolle übernommen hatte und so, der bleibt jetzt irgendwie so nicht ganz nachvollziehbar. Gut, vielleicht ne, gibt's die Idee. Wir werden sehen. Dass man nicht weiß, wer als Trainer kommt. Irgendwie hatte man ja das Gefühl, so richtig will auch keiner zum VfL. Vielleicht hat sich das jetzt geändert nach diesem Spiel. Ich hoffe es ein bisschen. Werden dann irgendwelche Namen gehandelt, wobei wir ja bei diesem, als Letsch gekommen ist, gesehen haben, manchmal zaubern sie auch Leute aus dem Hut, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Vielleicht, ja. Aber weil alles so unklar ist und man überhaupt nicht weiß, wie es jetzt eigentlich weitergehen wird, man weiß nicht so richtig, wer geht, wer bleibt, was passiert, wie geht das mit Riemann weiter, irgendwie so Konstanten, die so seit Jahren ja auch da sind, an denen man sich so ein bisschen festhalten konnte, die, ne, wie Fabian oder Riemann oder so, die gehen und ja, was passiert jetzt? Und ich hatte zwischendurch so ein bisschen dieses Gefühl, vielleicht ist es dann auch ganz gut, wenn man absteigt in die zweite Liga, weil man dann so Tabula Rasa einmal alles auf Anfang und sich ein bisschen neu sortieren kann im Verein. Dann habe ich das aber ganz schnell wieder verworfen, weil ich dachte, nee, die zweite Liga viel zu stark, da hat man gar keine Chance. Also dann geht's, hat man womöglich das Bielefeld-Schicksal, also um Gottes Willen. Aber das jetzt, also ja, macht mir schon ein bisschen Gedanken, wie man das hinbekommen will, sich komplett neu zu sortieren mit einer Saison, die ja gefühlt bald schon wieder anfängt. Also geht ja dann auch zügig weiter. Es ist ja jetzt nicht viel Zeit, um da eine große Idee zu entwickeln. Und ich bin gespannt, wie sie das machen wollen. Das macht mich schon ein bisschen nervös, ja.
Deswegen mussten sie ja vielleicht auch diese Patrick-Fabian-Entscheidung so früh schon treffen, auch wenn es jetzt quasi das erste negative Ding jetzt wieder ist. Ich meine, immerhin muss jetzt nicht mehr jemand wie ich die ganze Zeit nachgucken, was macht jetzt eigentlich Letter und was macht Fabian. Jetzt gibt es halt nur noch einen davon. Das ist das einzig Positive wahrscheinlich aus dieser Situation. Aber ich finde auch, dass der VfL an einer echt entscheidenden Wegmarke steht, auch weil man jetzt langsam in den Bereich reinkommt, wo man sagen kann, jetzt noch einmal den Klassenerhalt schaffen und du kommst in eine TV-Geldregion rein, dann kannst du dich richtig festbeißen. Und wenn ich mal einfach überlege, wie wir über den VfL gesprochen haben nach dem Aufstieg, da war es, oh Gott, wenn wir irgendwie drinbleiben könnten, das wäre so geil. Dann war es schon, boah, das wäre jetzt echt super, wenn wir das nochmal schaffen würden, so wie im letzten Jahr drin zu bleiben. Dieses Jahr war es dann schon so, dass man sich eigentlich gewünscht hätte, es wird eine ruhigere Saison, weil das Potenzial für eine ruhige Saison war da. Das heißt, man hätte auch, ja gut, wer hatte eine ruhige Saison? Heidenheim. Man hätte auch eine Heidenheim-Saison rein theoretisch haben können. Und jetzt, denke ich, ist es wieder ein bisschen gedämpft. Also vor der nächsten Saison wird man wahrscheinlich sagen, boah, hoffentlich wird es nicht wieder so eng und so weiter. Und mal und jetzt dann vergleicht man sich mit den Aufsteigern. Aber so vom Finanziellen her kommt man schon in den Bereich, wo es jetzt einfach wirklich interessant wird, wo du auch so einen FC Augsburg-Lauf starten kannst und dann einfach 11 Jahre in Folge in der ersten Liga bist. Ich will dich nicht noch nervöser machen, aber.
Nee, ja, es ist so offen. Und ich, das ist, glaube ich, ja auch das, was einen nervös macht, dass man gar nicht weiß, geht es jetzt in die eine oder in die andere Richtung. Es kann ja auch total gut laufen. Also die Freunde des halbvollen Glases werden jetzt sagen, ja, dann startet man jetzt neu, finanziell toll. So, aber. Ja, es hat sich jetzt über die Jahre nicht verbessert, sage ich mal, so das Gefühl. Also es ist von der totalen Euphorie halt auch so ein bisschen abgeklungen zu, jetzt hat man ja, also am Anfang hatte, das war so, ja, in der ersten Saison hatte man nur was zu gewinnen, nämlich man hält die Klasse. Und jetzt hat man eigentlich nur noch was zu verlieren, nämlich man könnte halt absteigen. Und das ist ja ein ganz anderes Herangehen als dieses Momentum macht einfach ein grundsätzlich anderes Gefühl. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass beim VfL bei den Verantwortlichen so ein bisschen klar wird, dass das schön wäre, wenn sie versuchen, das in der Kommunikation vielleicht ein bisschen besser zu regeln in der nächsten Saison. Denn auch die harten Entscheidungen, ich glaube, die Bochum-Fans sind ja schon treue Seelen irgendwie, die gehen auch mit, wenn man irgendwie nachvollziehbar eine Entscheidung trifft, die vielleicht irgendwie bitter ist oder so eine Riemann-Entscheidung. Das, ich glaube, da gehen viele dann mit, wenn man weiß, warum und wieso und so, aber wenn das nicht gesagt wird, warum oder da sich so Gerüchte breit machen können, dann hilft es nicht. Ja, das ist nicht schön. Also wäre schön, wenn sie da ein bisschen gucken, dass das das zumindest in ruhigere Fahrwasser kommt.
Ja, es ist ein bisschen undankbar immer für die Vereine, weil es gebührt auch der Respekt vorm Spieler und so weiter, dann nicht alles bis ins Detail zu kommunizieren, aber den Denkfehler, den viele in der Öffentlichkeitsarbeit generell, aber auch bei Bundesligisten machen, ist, wenn wir keine Gründe nennen, dann wird nicht darüber geredet werden. Und genau das Gegenteil ist
Fall. Gegenteil ist
keine
Fall.
Gründe
ja,
nennt,
ja, genau.
Wird es
ja.
umso übler werden und ihr werdet umso öfter noch Fragen dazu beantworten müssen. Weil du dann nämlich mit jedem Gerücht konfrontiert wirst. Und das machen sehr, sehr viele einfach in meinen Augen etwas naiv. Es geht nicht immer, das ist mir schon klar. Aber an irgendeinem Punkt wirst du es gesagt haben müssen. Und es kann sein, dass der Punkt erst in 3 Jahren ist. Dann werden wir alle wissen, was da passiert ist. Man hätte es vielleicht auch früher haben können. Aber ich will jetzt gar nicht zu sehr da auch in diesem trüben Fischen. Ich finde das schon wichtig, was du da sagst, dass man da wirklich aufpassen muss. Ich finde das auch, diese Gerüchte aus Kabinen, die einem dann in irgendwelchen Foren als Fakten präsentiert werden, seid da vorsichtig, Leute.
Also, ja, ganz nervig. Mach das nicht. Also, es ist einfach doof.
Macht einen auch nicht happy. Also, du hast schon deinen MVP genannt. Das ist auch der MVP der HörerInnen mit 66% der Stimmen. Also sehr, sehr deutlich. Bevor wir gleich noch zum Unsung Hero und zum Moment der Saison kommen, wer ist denn bei dir auf dem Treppchen gelandet? Weil dadurch, dass Kevin Stöger alle so überragt, finde ich die Frage eigentlich spannend. Wer hat denn sonst noch eine gute Saison in dieser seltsamen Saison gespielt?
Naja, was ich gerade gesagt habe, Bernardo, finde ich, hat eine gute Saison gespielt. Der war da so ein bisschen allein auf verlorenem Posten vielleicht manchmal, aber ich finde, der hat es toll gemacht. Also der wäre so mein Platz 2. Vor dem Bremen-Spiel, da wusste ich ja schon, dass wir zusammen die Royal-Sendung aufnehmen. Da haben wir ja schon Termine diskutiert und ich hatte schon euch gesagt, lass uns doch vielleicht nochmal die Relegationsgeschichten abwarten. Und ihr wart ganz positiv und gesagt, nein, das geht auch vorher. aber da hatte ich, da war ich ja im Stadion und da habe ich so mich umgehört ein bisschen unter denen, die um mich herum standen, was die denn sagten. Und da war das auch relativ unisono. Bernardo fiel echt oft. So. Mhm. Und aus diesem Grund würde ich den da mal mitnehmen, weil das auf mein Treppchen. Weil, habe ich nicht alleine entschieden, fand ich schon, aber fanden auch andere. Und ja, also Stöger war schon da, das von allen Seiten immer wieder. Und dann kam aber relativ zügig Bernardo. Mhm. Und bei Platz 3, da tue ich mich total schwer, weil ich finde, da wird es schon dünn, weil schon auch einige ja trotzdem gut Fußball gespielt haben, aber nicht vielleicht nicht so wahnsinnig herausstanden. Wer mich überrascht hat, war Wittek. Ich finde, der hat irgendwie gut gespielt und ist so unterm Radar durchgeflogen. Weiß auch gar nicht, tatsächlich die letzten Tage, das war einfach zu viel. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie welche Perspektiven es gibt, ob der bleibt oder ob der geht oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der sich gut weiterentwickelt. Also hat mir ganz gut gefallen. Und ich finde auch, dass Broschinski an einigen Stellen irgendwie schön Fußball gespielt hat und irgendwie immer mal da war, so sichtbar war und so. Also ja, dann hat eben... weiß, weil kontrovers, aber Riemann hat ja an einigen Stellen eben trotzdem noch tollen Klar. Fußball gespielt. Ja, hat Fehler gemacht, aber wer hat das nicht? Jetzt mal minus Stöger vielleicht. Selbst der hat manchmal noch irgendwie Fehler gemacht, aber in der ersten Saisonhälfte war Riemann schon auch toll. Also da wird es dann, auf Platz 3 wird es dann schon schwer,
da wird's dann eine schon
klare
eng.
Entscheidung zu treffen, finde ich. Ja. Mhm.
Ja. Genau, also die HörerInnen haben auch Manuel Riemann auf Platz 2 ja. und dann kommt Bernardo.
Ja.
Also,
andersherum angeordnet, aber ja.
Ich denke, da haben wir jetzt mal dann ein paar der entscheidenden Namen genannt. Und ich wollte auch vorhin nicht sagen, dass Riemann eine schlechte Saison gespielt hätte. Ich habe sie nur nicht auf dem hohen Niveau gesehen, wie er es schon gezeigt hat. Dann dein Unsung Hero.
Als wir das geplant haben hier, habe ich gedacht, ich lasse es offen. Und ich sage dir einfach niemanden, weil ich keinen habe. Aber mein Unsung Hero ist nach diesem Relegationsrückspiel der Losli. Er hat so wenig Spielzeit bekommen und ich finde, er ist jetzt auch durch dieses Elfmeterschießen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil natürlich irgendwie Lute mit seinem Halten und dass er dann sein Karriereende verkündet hat und als Bochumer. Und das hat er ja auch schön gesagt dann irgendwie, dass er sagt, bei meinem Verein dürfte das jetzt beenden, aber gehen ja die Fanherzen auf und man freut sich. Aber Losli, der seinen Fuß da noch reingehalten hat, ganz, ganz zum Schluss, war einfach eigentlich der kleine Held und ist irgendwie so untergegangen. Und ich habe sogar noch mal im Ticker irgendwie nachgeguckt, welche Minute es genau war, weil ich wollte eigentlich dir noch genau sagen, und in der Minute hat er den Fuß da irgendwie, es war ja kurz vor der 90. wollte das genau noch mal nachhören, steht nicht mal drin. Und da habe ich gedacht, guck dir das an, ja, also wie unfair.
Wie unsung kann man sein?
Wie unsung kann man sein, dass diese Aktion, die uns in die Verlängerung gerettet hat, nicht mal im Ticker da aufgetaucht ist. Jetzt habe ich nur einen angeguckt, weiß ich nicht, gibt vielleicht andere, die haben es drin, aber es war halt eben, dass ich bevor wir heute Morgen aufgenommen haben, gesagt, jetzt gucke ich das nochmal eben schnell nach, weil ich will ihn auf jeden Fall mit aufnehmen. Und da stand es dann nicht. Und da dachte ich, ja, das ist aber richtig Unsung, dass er da nicht mal auftaucht, weil letztlich war sein Fuß da an der Stelle das, was uns über die Zeit gerettet hat und was uns dann ins Elfmeterschießen und in diese glückliche Situation gebracht hat. Deswegen kriegt er meinen Unsung Hero Preis.
Eine sehr, sehr schöne Wahl. Er hat nur 340 Minuten gespielt, nur 2 Spiele von Beginn an. Bei 8 wurde er eingewechselt insgesamt. Also, und man hat sich ja viel von ihm erhofft. Aber wer weiß, ich könnte mir auch vorstellen, dass Losi dann in der nächsten Saison eine größere Rolle spielt und alle sagen, wo kommt der denn auf einmal her?
Ja, würde ich mir wünschen.
Die Anlagen sind eigentlich schon da.
Ja, ich würde es mir wirklich wünschen. Und wie gesagt, also wer den jetzt nicht auf dem Schirm hat, der hat aber dann nicht genau hingeguckt. Der war dann auch schon zu verzweifelt irgendwie in dem.
Der hat vor allem nicht genau hingehört. Das,
ja.
Also. So, und dein Moment der Saison. Warum habe ich das Gefühl, dass wir wieder in der Relegation landen? Ich weiß es nicht. Oder hast du einen anderen?
Ja, also bevor die Relegation war, war es das Bayern-Spiel.
Ja, mal wieder.
Jetzt nach das
kann man eigentlich immer schon so blanko
eintragen. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, also natürlich der Moment der Saison nach der Relegation ist sicherlich, also in dem Relegationsspiel fällt es mir schwer, weil ich finde auch dieser Moment, wo Losli den Fuß reinhält, der dreht halt alles. das ist, ich finde wirklich, dass da kann man gar nicht genug drüber reden, dass das dieser Moment ist, der das entschieden hat eigentlich. Ja, auch dieses Elfmeterschießen, ja, natürlich hat Lute das auch entschieden. Und das könnte man jetzt auch als Moment der Saison nehmen oder eben auch gemein sein und sagen, dass der Düsseldorf-Verschießen der Moment der Saison war. Aber eigentlich, finde ich, war es der Moment, der hat es gedreht und der hat dazu geführt, dass wir das glücklichere Momentum hatten am Ende.
Vielleicht waren das auch genau die Aktionen, die gefehlt haben bei den ganzen Spielen, wo man noch Gegentore kassiert hat.
Ja, genau.
Ja, vielleicht war das auch der Moment, wo sie gemerkt haben, nee, heute nicht. Heute einfach nicht. Ja, dann fehlt uns nur noch das Gift der Saison. Ich bin sehr gespannt.
Das hatte ich schon ganz früh.
Okay.
Als ich das gelesen habe, dass ihr das sucht, wusste ich sofort, also war wie damals mit dem Borat-Bikini, wusste ich sofort, was es ist. Kennst du das kleine GIF, wo der Hund mit seiner Kaffeetasse im brennenden Haus sitzt und sagt, ja, this is fine? Das ist der VfL Bochum. Überall brennt es, aber die Kommunikation ist wie so, ist doch top hier, läuft doch bei uns.
Das ist so lustig, weil ich überlege ja immer vorher, welche Kategorie ich mache und dann überlege ich auch, wie viel Doppelnennungen wird es geben, weil das gibt's immer. Und ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir den This is Fine Hund haben. Also bei Gladbach ganz sicher, aber es gab so einige Teams, bei denen es einfach überall gebrannt hat in der Saison.
Es ist natürlich tatsächlich, genau, es bietet sich total an, aber für mich war eben dieses, dass es überall brennt, ist noch das eine, aber dass der Hund halt wirklich sagt, wieso, ist doch in Ordnung. Es war wirklich diese ganzen Pressekonferenzen, ich habe sie mir alle angeguckt und habe bei einigen auch nochmal wieder reingeguckt und es war immer diese Kommunikation, ja, war jetzt irgendwie, war okay, ist jetzt nicht optimal vom Ausgang, aber insgesamt sind wir ja ganz zufrieden und also wie man darauf kommt, ja, also ja.
Es ist ja zum Glück alles gut gegangen. Annalena, es hat große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir beide hätten nicht drauf gewettet, dass es eine so heitere Folge werden wird.
Nein, das hätten wir nicht.
Vor 10 Tagen haben wir das, glaube ich, anders gesehen. Wir werden nie wieder jinxen in der gemeinsamen Kommunikationsgruppe.
Bitte nicht. Aber
es ist ja gut gegangen. Und jetzt hatten wir zwar einen späteren Aufnahmetermin als geplant, aber immerhin hatten wir einen. Darüber freue ich mich sehr. Danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin auch sehr froh, dass es so ein schönes Gespräch sein konnte. Und ich hoffe, dass das vielleicht nach der nächsten Saison nochmal so sein wird.
Warten. Genau, mach einfach weiter deine Notizen während der Saison. Ich finde das ganz fantastisch. Und dann machen wir das einfach direkt hier schon fix. Das können wir sehr gerne wieder so machen.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch schon, ich bin sehr, aber man hat leichten Zweifel schon wieder rausgehört, so ist es halt dann.
Ja, aber,
ja, es ist Fußball, es ist und bleibt Fußball. Also danke dir und ich danke auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit und für euren Support. Ihr habt diese Sendung möglich gemacht, weil ihr unter rasenfunk.de/supportersclub gesehen habt, wie man uns unterstützen kann, per PayPal, Kreditkarte oder Direktüberweisung und so alles hier finanziert im Rasenfunk. Es wird auch bald ein Tribünengespräch erscheinen, in dem Frank und ich eure Fragen zum Rasenfunk beantworten und auch die Frage, wo fließt eigentlich euer Geld hin? Das könnt ihr da dann gerne nachhören. Und in dieser Folge möchte ich mich noch bedanken bei Anna-Sophie, bei Torvinio, bei Krischi, EFZM, bei Denkbonus, Ute aus Köln, Marcio 1910, Sepp und Markus @dotdegei. Herzlichen Dank für euren Support. Ihr könnt uns auch supporten, indem ihr aus kiosk.rasenfunk.de uns die letzten Kiosk-Items wegkauft, die letzten Waren, die wir da noch haben. Und ihr könnt sehr gerne den Nationalteams-Feed abonnieren. Da wird es dann nämlich alle Sendungen zur M geben. In diesem Sinn, bleibt gesund, bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.